CropFM, Ausgabe Nummer 538. Wir schreiben den 29. November 2024. Meine Gäste heute Abend sind Olli, Philipp, Remo und Simon vom Hangar 18B. Und es geht um UFOs, Erdstelle, Cartrads und ein Buch. Wie immer gibt es auch heute natürlich den CropCom, jenen Live-Chat, mit dem man sich am Gespräch direkt beteiligen kann. Erreichbar über die Website von CropFM. Einfach einsteigen, cropfm.at. Gebt die Fragen vor allem im hinteren Teil dann sehr gerne an den Gast weiter. Und natürlich ist auch die Skype-Leitung wie immer offen. Einfach den Skype-User, Skype-Handle CropFM anrufen, einsteigen und all die Fragen stellen, auf die ich nicht komme. Ja, leider bin ich heute ein wenig gehandicapt. Vor circa 10 Tagen habe ich mir den Oberarm gebrochen. Sehr unangenehm. Ich kann jedem nur raten, lauft nicht der Straßenbahn nach. Es zahlt sich nicht aus. In spätestens 5 Minuten kommt wahrscheinlich die nächste. Ich habe es getan und dann bin ich da gelegen und jetzt sitze ich mit Abendschleife da. Und es ist alles ein bisschen ungewohnt natürlich. Ich habe es nicht vorher geprobt. Ich glaube, es hat halbwegs hin, aber es ist halt doch was anderes, wenn man beidhändig unterwegs ist. Ich leider jetzt temporär nur einhändig, aber es wird wohl gehen. Wobei, wir werden die Sendung auch wohl ein bisschen kürzer machen, weil ich bin zwar jetzt nicht auf Schmerzmitteln, weil man ist da doch ein bisschen dizzy dann. Aber, naja, es schmerzt jetzt auch nicht. Aber, naja, es zehrt. Ja, so ein gebrochener Oberarm, kein Spaß. Und auf der Website von CropFM findet man alles Wissenswerte zu dieser Sendung, die Hintergrundinformationen, die Kontaktdaten der Gäste, ganz wichtig. Und natürlich alle MP3s zum Runterladen, RSS-Feeds, eine Suchfunktion rechts oben. Wirklich, funktioniert eigentlich wunderbar. Man findet da so ziemlich alles, Gäste oder Themen oder was auch immer. Aber die Sendungen sind ja auch nach Themen sortiert. Alles zu finden auf cropfm.at. Und natürlich findet man dort auch den orangen Button mit dem Herz, den CropFM-Spenden-Button. Es geht über PayPal, Überweisung oder als Bitcoin. Ganz, ganz großes Danke an alle, die den schon verwendet haben. Und auch heute wieder ein grandioses Coverbild von Matthias Töpfer. Seit mehr als 40 Jahren ist er freiberuflich als Grafiker, Illustrator, Fotodesigner tätig. Er gestaltet und produziert absolut professionelle Videospots, computeranimierte Dokumentationen, Buchtrailer, Erklär- und Industriefilme, was immer man braucht und irgendwie optisch gut aufbereitet sein muss. Matthias ist der Mann, mehr zu seiner Kunst und zu seiner Arbeit auf Atelier-Töpfer mit OE geschrieben.de. Matthias Töpfer, der Illustrator von CropFM. Ja, moin, schreibt, das Bild zur Sendung ist richtig gut. Ja, das ist es. Ja, Michael Schellenberger spricht mit Jesse Michaels über Immaculate Constellation und zwar direkt nach der Kongressanhörung am 13. November, also Brühwarm. Sitzen sogar im Kongress. Ja, interessantes Interview. Harald Hawass spricht mit Science-Buster Werner Gruber auf der Vienna Comic-Con über UFOs und Burkhard Heim spricht in einem 60-minütigen O-Ton mit Illobrand von Ludwiger über die Massenformel und Transzendenz. Und übrigens, in der kommenden Sendung ist Hannes Schmidt bei mir zu Gast, live. Und da wird er noch einige weitere interessante O-Töne ausgraben. Und natürlich werden wir dann ein bisschen über Burkhard Heim, natürlich auch über das UFO-Thema wahrscheinlich etc. sprechen. Und Links zu diesen ganzen genannten Beiträgen findet man natürlich in der News-Sektion von CropFM. Einfach auf cropfm.at gehen und bis hier runterscrollen. Und The Owls Are Not What They Seem, oder The Owls, glaube ich, spricht man das aus. Von Trickstern und Eulen berichtet Wladislav Raab alias Greyhunter auf seinem Blog UFO Scriptorium, der übrigens auch 2025 weiter betrieben wird, war jetzt nicht so ganz klar. Wladislav zieht sich ja so mehr oder weniger ein wenig zurück aus dem ganzen UFO-Trubel. Er wird zwar weiterhin forschen, aber den Blog wird er ja auch noch immer wieder mal befüllen, aber nicht mehr in dieser Intensität. Und in Manchester scheint bereits im Juni diesen Jahres ein blauer UFO-Orb am Flughafen gelandet zu sein. So liest man das jedenfalls in einem Tweet eines gewissen Captain Bigelow. Der Account ist übrigens mittlerweile gelöscht und ist auch nicht zu verwechseln mit Robert Bigelow, also schreibt sich auch ein bisschen anders, obwohl es irgendwie durchaus passen würde. Und Harald Havas hat dazu auch bereits einen Beitrag veröffentlicht, nämlich zu diesem wirklich seltsamen Vorfall. Keine Ahnung, was das ist. man wird es ja sehen. Vielleicht oder auch nicht. Und um Beobachtungen wie diese aber, nämlich dieser blaue Orb oder war es ein Ballon oder irgendwas anderes, um solche Beobachtungen geht es jetzt auch gleich mit Hangar 18B. Die Suche geht weiter. Stay tuned. Ja, Olli, Philipp, Remo und Simon, alle vier, jetzt gleich live bei mir, die gesamte Hangar 18B-Truppe auf CropFM. Ja, das Problem ist, dass Hangar 18B nicht abheben. Ich weiß nicht genau, warum. Wir haben vor einer Stunde telefoniert, alles klar, sie heben auch keiner der Telefone ab, die ich habe. Und sie heben irgendwie auf Skype nicht ab. Ja, deshalb werde ich jetzt versuchen, mit meinem verbliebenen Arm dann noch schnell eine Nummer auszusuchen. Und ich hoffe, dass die dann irgendwie, sie sind mich sogar online. Ich habe keine Ahnung, warum sie nicht abheben. Es ist mir ein Rätsel. War auch letztens schon ein bisschen eine Schrecksekunde. Anscheinend wollen sie es ein bisschen spannend machen. Das gelingt ihnen. Und deshalb, ja, spiele ich da jetzt noch eine Nummer und ich hoffe, ich erreiche die Leute. Sonst wird es halt schwierig, sonst können wir nur wir ein bisschen sprechen. Okay, it is strange, aber irgendwie, sie sind jetzt hier, aber ich konnte plötzlich niemand mehr anrufen, es ist gar nichts mehr auf meiner Seite gegangen, dann haben sie Gott sei Dank mich angerufen, hallo, hört ihr mich?
Ja. Hallo Karin. Ja,
ja. Oh man, ja, so ist das, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, es ist dann keiner der Skype-Clients mehr gegangen und ich muss mich jetzt da beim anderen wieder neu anmelden. Damit, da anrufen kann man eh. Das ist halt alles. Achso, nein, jetzt bin ich da zweimal mit demselben drin. Ja, gut, egal. Also, Gott sei Dank habt ihr dann irgendwann mich angerufen. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt los ist, ganz ehrlich gesagt. Also ich bin online, alles passt eigentlich, aber es ist ja ein bisschen wie verhext. Also sowas ist mir wirklich noch nie passiert.
Absolut. Also wir haben dich gesehen, dass du online bist, grün. Wir haben gedacht, okay, du hast ein bisschen mehr News. Dann haben wir dir geschrieben, Tarek, alles okay.
Ja.
Und nichts gesehen. Dann sind wir in deinen Chat da rein und dann haben wir gesagt, gelesen, hey, die Schweizer wurden entführt. Und so, komm jetzt mal, beenden wir auch wir mal Skype und machen es nochmal auf und ja, dann siehe da, es geht.
Das ist ja, also ihr könnt mich anrufen, also es scheint jetzt kein generelles Problem bei Skype zu geben, aber aus irgendeinem Grund bin ich da irgendwie jetzt außen vor oder die wollen mich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Es ist okay, aber jetzt hat es ja Gott sei Dank funktioniert. Jetzt muss ich nur noch, falls da wer anrufen möchte, mich noch kurz da anmelden. Ja, also es freut mich, dass es funktioniert hat letztlich. Und ich habe dann auch versucht, telefonisch anzurufen. Es ist nichts mehr gegangen. Wir haben vor 2 Jahren das letzte Mal gesprochen und da hat sich ja einiges getan anscheinend. Also ihr seid ja unglaublich umtriebig. ihr habt ja das 10-jährige Jubiläum jetzt im Sommer gefeiert. Ihr habt 39.000 Subscriber schon circa. Also letztens waren wir da noch irgendwo so bei 20. 683 Videos schon online, zumindest als ich letztes Mal geschaut habe. Also Gratulation. Und teilweise sind das aber wirklich also ausgewachsene Dokus. Also man muss sich das wirklich anschauen, vor allem eure Erdsteigergeschichten und wirklich, wirklich faszinierend. Und unglaublich viel Einsatz, den ihr da zeigt. Und natürlich, Philipp hat ein Buch geschrieben mit 365 UFO-Zitaten. Ich habe das auch verlinkt. Und ja, also wie jetzt eh schon alle hoffentlich wissen, die Amazon-Links, die ich da immer poste, ist auch eine kleine Möglichkeit, diese Sendung zu unterstützen. Und natürlich denjenigen, der das Buch geschrieben hat. Also fleißig draufklicken und kaufen.
Weihnachtsgeschenk.
Weihnachtsgeschenk, ja. Es ist immer zuerst gedacht, naja, Zitate, aber ja, es sind wirklich sehr, sehr interessante Zitate, die du da ausgesucht hast. Ich bin leider aufgrund meiner Einarmigkeit und so, und das ist alles ein bisschen mühsam, bin ich jetzt nicht dazu gekommen, da alles zu lesen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe mir einiges, ein paar Zitate durchgeschaut und ein paar rausgeholt. Aber Simon, was ist denn dein Lieblingszitat, wenn du jetzt wirklich eines aussuchen müsstest, on the spot, vielleicht kein allzu langes, aber so zum Einstimmen, welches würdest du da hernehmen?
Also ich finde eigentlich die Seite 5, nee, da ist da die Widmungen an uns drin. Hat mich natürlich riesig gefreut. Nee, es ist das viel, viel Überraschende, was es drin hat. Ja, für mich ist eigentlich...
Entschuldigung, ich wollte eigentlich Philipp. Also.
Ah, eben. Okay.
Sei wieder ein bisschen von der Rolle gerade, weil... keine Ahnung. Ja, Philipp ist natürlich der Autor des Buches. Simon, du bist aber auch verletzt. Du hast eine Knieoperation gerade hinter dir, gell?
Genau, ja. Ich bin seit über einem Jahr schon mit meinem Knie dran. Genau, wurde jetzt das zweite Mal operiert. Und ja, genau, darum haben wir heute ein bisschen die Invaliden-Sendung, wir zwei.
Ja, genau. Ja, und jemand schreibt, dass irgendwie das Stream laggt. Also ich hoffe, das Stream haut hin. Sonst schreibt mir bitte kurz, ob das alles funktioniert. Keine Ahnung. Es ist heute eine interessante Dinge, die da passieren. Will da vielleicht jemand nicht, dass ihr eure unglaublichen Fälle da mit mir besprecht? Nein, ich glaube nicht. Ja, ich meine, sie sind sensationell, aber jetzt nicht so, dass es jetzt der Stream ist in Ordnung. Na, Gott sei Dank. Eben, nein, es haut alles hin bei mir, nur ich kann niemanden auf Skype anrufen, das ist echt absurd. Oh. Vielleicht haben sie bei mir das Du-Nicht-Flag gesetzt oder so.
Heikle Sendung. Ja.
Also, Entschuldigung, Philipp, jetzt wirklich zu dir. Autor des Buches 365 UFO-Zitate von Wissenschaftlern, Politikern, Militär- und Geheimdienstoffizieren. Geheimdienstoffizieren, ja, Vorsicht. Und mit einem Vorwort von Dr. H.C. Erich von Däniken. Wow, prominent.
Ja, also ich könnte nicht sagen, welches jetzt mein Lieblingszitat da draus ist. Ich habe dir ja eine Liste geschickt.
Du hast mir eine Liste geschickt, ja.
Du hattest mir ja den Auftrag gegeben, glaube etwa 5.
Ich wollte eigentlich 3 haben.
Die 5 besten oder 7 besten Zitate und glaube jetzt wurden es 23 ungefähr.
Ja, wenn es jetzt aber eines hat, weil wir können nicht 23 Zitate vorlesen. Magst du vielleicht eines vorlesen?
Ja, dann musst du mir sagen, welches vielleicht, also eines meiner Lieblingszitate ist sicher das von Richard Byrd, vom Admiral.
Nummer 12? Nummer 12?
Zufällig? Nein, das Nummer, also du sagst Nummer 12,
soll ich sagen. Ja, Nummer 12 habe ich mir nämlich aufgeschrieben, das ist auch der Admiral Byrd heißt der, glaube ich. Ne? Und zwar, das ist jener Mann, der da in die Antarktis gefahren ist. Ich glaube, das war 1947 und dann kamen die nach kurzer Zeit wieder zurück und er hat dann, ich glaube, in Argentinien ein ganz seltsames Interview gegeben, wo er gemeint hat, wir bei einem weiteren Krieg wären wir mit Flugzeugen konfrontiert, die von Pol zu Pol fliegen können. Mhm. Vielleicht, bis du aufgeplattelt hast, ich habe jetzt auch die Nummer 10 finde ich interessant. Und zwar, ja, die Bundeslade befindet sich in Axum, Äthiopien. Mhm. Ich habe sie gesehen. Sie stammt nicht von Menschenhand. Soll Papst Schenouda III. Von Alexandrien, Patriarch der koptischen Kirche, am 19. Juni 2009 gesagt haben. Mhm. Finde ich auch interessant. Die meisten Dinge, also das mit den Quellen ist halt immer so ein bisschen schwierig bei den Zitaten. Also du hast nicht überall jetzt wirklich eine ganz eindeutige Quelle, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, das stimmt.
Manchmal ist es halt auch so, dass man Zitate, vor allem wenn man die irgendwo anders liest.
Genau.
Also von Einstein zum Beispiel, das mit den Bienen hat er ja nie gesagt, ne? Oder zumindest, ich habe das nirgends gefunden, das Originalzitat, dass also der Mensch 5 Jahre nach den Bienen aussterben würde. Aber egal, also jedenfalls interessante Aussagen sind da drinnen. Simon, vielleicht liest du noch jetzt das eine vor.
Oder der Philipp.
Philipp, ja, warum?
Ja, beim Admiral Richard Byrd, der eben in der Antarktis war, 1947, er war ja auch schon ein paar Mal zuvor dort, er hatte schon zwei große Reisen dorthin geleitet. Und er Ja, das ist das Nummer 12, das ist eigentlich wie die Zusammenfassung. Aber was mir jetzt auch noch gefallen hat, ist sein geheimes Tagesbuch. Das ist dann das Zitat 362 und das geht über 7 Seiten, das kann ich nicht vorlesen. Nein, das kannst du nicht vorlesen, ne? Aber das ist natürlich auch sehr spannend, weil er da mit seinem Flugzeug entführt wurde von Außerirdischen und unters Eis in welche Räume, wo Aliens gewohnt haben, gebracht wurde. Und die haben sehr ähnlich ausgesehen wie wir.
Ja, wobei jetzt sein Tagebuch, das ist halt nicht eindeutig. Also da ist nicht ganz klar, ob das wirklich von ihm ist. Gell?
Ja, das ist schon klar, dass es von ihm ist. Aber,
wirklich? Weil da stehen unglaubliche Dinge drinnen. Ne?
Also, ja, das ist unglaublich, aber es lässt sich nicht verifizieren.
Das ist auch nicht wirklich, ne?
Er der Einzige ist, der das behauptet. Und ja.
Ja, also magst du noch irgendein Zitat jetzt lesen? Oder?
Ja. Philipp?
Ja, sonst lese ich noch 12 vor.
Sag mir die Nummer.
Ja, Nummer 12 zum Beispiel.
Ah, das Nummer 12, ja. Aber das ist ja so bekannt.
Ja.
Weil das hat er in einer Radiosendung gesagt. Also, die Vereinigten Staaten sollten Maßnahmen zum Schutz gegen die Möglichkeit einer Invasion des Landes durch feindliche Flugzeuge aus den Polargebieten ergreifen. Ich will niemanden erschrecken, aber die grausame Realität ist, dass die Vereinigten Staaten im Fall eines neuen Krieges von Flugzeugen angegriffen werden könnten, die mit unglaublicher Geschwindigkeit von Pol zu Pol fliegen können. Das wichtigste Ergebnis meiner Beobachtungen und Entdeckungen meiner kürzlich abgeschlossenen Expedition ist die potenzielle Wirkung, die sie auf die Sicherheit der Vereinigten Staaten haben. Die fantastische Geschwindigkeit, mit der die Welt schrumpft, ist eine der wichtigsten Lektionen, die ich bei meiner jüngsten Erforschung der Antarktis gelernt habe. Ich muss meine Landsleute warnen, dass die Zeit vorbei ist, in der wir in unsere Isolation flüchten konnten und uns auf die Gewissheit verlassen konnten, dass die Entfernungen, die Ozeane und die Pole ein Garant für Sicherheit waren.
Ja, und das ist Admiral Richard E. Byrd, dieser Expeditionsleiter eben der Operation High Jump. Und du schreibst dem einem Reporter der chilenischen Zeitung, okay, ich dachte argentinisch, El Mercurio, der größten Zeitung Südamerikas, auf der Schiffsfahrt von der Antarktis nach Wellington, Neuseeland gewährte, und zwar am 5. März 1947. Und ich glaube, das ist sauber gesourced. Also ich glaube, die Aussagen hat er wirklich gemacht und die sind ja auch schon sehr erstaunlich. Also ich kenne sein Tagebuch, ich habe das vor 20 Jahren mal gelesen, aber ich habe da irgendwie abgespeichert, dass das nicht ganz klar ist, ob das von ihm ist, dass das irgendwie so einmal aufgetaucht ist oder so. Aber sei es drum. Also, und in diesem Buch finden sich also noch 363 weitere wirklich spannender Zitate, ist wie gesagt verlinkt. Und wir haben halt jetzt, wie bei jeder Sendung, wieder aus eurem unglaublichen Fundus einige Dinge da herausgegriffen, über die wir da heute sprechen wollen. Aber Philipp, und jetzt wirklich Philipp, bleiben wir jetzt gleich bei dir nochmal. Entschuldigung für die Konfusion. Ich muss aber auch zu meiner Entschuldigung ja sagen, ich bin ja Rekonvaleszent, das heißt, man gönne mir meine Verwirrung.
Das tut uns auch leid.
nein, das musst du nicht leid tun, kannst du nichts dafür. Aber genau, Philipp, du hast in dem Buch beschreibst du nämlich eine UFO-Sichtung, die du gehabt hast. Wir haben das in der vorigen Sendung schon mal kurz angesprochen, aber irgendwie, obwohl die wirklich sehr spektakulär war, sind wir da nicht näher drauf eingegangen aus irgendeinem Grund. Und ich denke mir, das sollte man vielleicht jetzt kurz nachholen. Magst du vielleicht noch einmal erzählen, was du da gesehen hast vor Jahrzehnten, vor 40 Jahren oder was war das? Ne?
Ja, das war 1973, da war ich 15 Jahre alt.
Vor 50 Jahren? Wahnsinn.
Ja.
Ja.
Und ich war eigentlich schon interessiert an UFOs und wollte auch mal eines sehen. Und deshalb hatte ich mich entschlossen, immer bevor ich schlafen ging, noch eine Viertelstunde in den Himmel zu schauen, von meinem Balkon aus. Und das hatte ich schon etwa ein Jahr gemacht. Und plötzlich sah ich, ich hatte ja einen Balkon in Riehen, also das gehört zu Basel-Stadt. Aber ich hatte die beste Übersicht über die ganze Stadt Basel und auch über den Flughafen Basel-Mülhus. Und dann habe ich da geschaut und sah ein riesiges Licht über der Stadt Basel.
Und ich wusste ja, weil ich jeden Tag auf dem Balkon am Abend stand, das war noch nie da. Das Licht war heller als alle anderen Lichter. Und da stand er einfach so da und dann plötzlich ist es losgeflogen, so nach hinten weg, also über die Stadt Basel, über den Flughafen und hinten runter. Und etwa eine oder zwei Sekunden später stand das riesige, ein riesiges Licht über unserem Haus, also über dem Balkon, über dem großen, der großen Blutbuche, die vor dem Balkon war. Und das hatte etwa einen Durchmesser, schätze ich, ich kann es nicht genau sagen, weil das war einfach ein Licht. Und man konnte, weil das so hell war, konnte man gar keine Umrisse sehen. Aber das war etwa in 50 Meter Höhe und etwa hatte einen Durchmesser von 30 Meter, also fast bis zu mir runter. Und das ist so ganz langsam dann über unser Haus geflogen und hat so ein Windgeräusch gemacht, so nur so ganz langsam, vielleicht mit 5 Stundenkilometer oder 10 Stundenkilometer über Haus geflogen. Meine Mutter und ein Bruder von mir waren auch Zeugen, die habe ich dann gerufen. Und ich habe auch 2 Fotos gemacht, aber die beiden Fotos sind total überbelichtet. Und da sieht man nichts. Also da ist nur weiß. Und ich bin dann mit dem Fahrrad zu einem Freund gefahren, wollte ihm das erzählen oder habe es ihm erzählt. Und auf dem Rückweg, da fuhr ich so auf meinem Fahrrad und plötzlich merke ich, wie es wieder taghell wird. Oder beziehungsweise es war sogar heller als am Tag. Ich sage immer, man hätte im Prinzip eine Sonnenbrille anziehen müssen, das war so hell. Und dann habe ich nach oben geschaut und dann war das riesige Licht über mir, vielleicht in 60 Metern Höhe, und hat einen Scheinwerfer direkt auf mich gerichtet. Und ich bin dann vom Fahrrad abgestiegen und habe hochgeschaut. Und ich war zu der richtigen Lichtkegel drin. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt kann ich auch nichts machen, wenn die haben mich jetzt in der Hand oder in ihrer Macht. Es hat gar keinen Sinn, Angst zu haben, weil ich sowieso nichts machen kann. Und dann nach ein paar Minuten ist es wieder weitergeflogen, vielleicht mit 40, 50 Stundenkilometer, blieb nochmals kurz stehen und da ist mir aufgefallen, dass es ja beim Losfliegen gar keine Beschleunigung hatte. Das heißt, das war vom ersten Zentimeter des Losfliegens bereits auf der vollen Geschwindigkeit. Die war zwar nicht sehr hoch, mit 40 oder 50 Stundenkilometern, aber es hatte die Endgeschwindigkeit sofort. Und als es angehalten hat, war auch das Stoppen war sofort. Also man konnte keine Abbremsphase erkennen. Da stand einfach, zack, stand es da. Und dann habe ich es noch vielleicht 5 Minuten oder so beobachtet und dann ist es dann langsam auch wieder so ohne Beschleunigungsphase losgeflogen und hinter dem Wald runter und habe ich es nicht mehr gesehen.
Ja, interessant. Wie lange hat das Ganze gedauert jetzt?
Ja, das war von etwa 2 Stunden. Also dazwischen war ich ja noch bei meinem Freund zu Hause, habe dem das erzählt. Ja. Aber ich bin überzeugt, das war das gleiche UFO, das ich da eben 1,5 Stunden später gesehen habe. Und die erste Sichtung selbst hat ja über der Stadt Basel war das Licht etwa 15 Minuten zu sehen, dann flog es über unser Haus. Das war eine Sache von 30 Sekunden. Und dann war ich in diesem Lichtkegel noch etwa 5 Minuten.
Interessant.
Ja.
Aber das Objekt selbst, du hast da aber nichts gesehen irgendwie bei dem Objekt. Also du hast da keine Umrisse oder du hast überhaupt nicht erkennen können, wie dieses Objekt eigentlich ausschaut.
Also ich habe ja in dieses helle Licht reingeschaut, hatte keine Sonnenbrille und ich hatte das Gefühl, dass da so blaue und orange und grüne Lichter am Äquator dieses runden Lichts rumgedreht sind. Also dass da so kleine orange, grüne, blaue Lämpchen geleuchtet haben und dass das gedreht hat. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher, weil das weiße Licht war so hell, dass es alles überstrahlt hat. Aber ich habe meinen Bruder gefragt, ob er das auch gesehen hat und mit diesen Lichtern, diesen farbigen. Und er hat gesagt, er hat auch diesen Eindruck, dass da in der Mitte der Kugel, falls eine Kugel gewesen ist, eben der Mitte, dass sich da so bunte Lichter gedreht haben. Aber da sind wir nicht sicher.
Unglaublich. Und wie jetzt nochmal, also das kam dann, du hast es zuerst einmal gesehen, dann ging das irgendwie weg. Und dann...
Ja, einfach weil es über unser Haus hinweg flog und dann konnte ich es nicht mehr sehen.
Auch mit dieser selben Geschwindigkeit 50 km/h oder was, oder schneller?
Nein, das war am Anfang. Da war es etwa 5 oder 10 Stundenkilometer schnell.
Also ganz langsam ist es über euer Haus drüber geflogen. Ja, und dann ist es aus deinem Sichtfeld hinaus.
Ja.
Und wann ist es dann wieder zurückgekommen? Nach ein paar Stunden oder was?
Das ist nicht zurückgekommen. Ich war dann unten auf, in Rien im Dorf auf dem Fahrrad. Bin da gefahren, also da war ich noch vielleicht einen Kilometer von zu Hause entfernt.
Wie alt warst du da?
Da war ich 15 Jahre alt.
Okay. Und da bist du mit dem Fahrrad gefahren und dann war es auf einmal da und du hast es beim zweiten Mal gar nicht kommen gesehen, oder?
Richtig, ja. Ja.
Und es war am Tag?
Nein, das war in der Nacht.
In der Nacht, okay. Beide Male in der Nacht, oder?
Ja, das hat um 21.15 Uhr habe ich es zuerst über der Stadt Basel gesehen, da war es 15 Minuten und dann war es etwa 22.30 Uhr oder 23 Uhr, als ich es dann das zweite Mal gesehen habe, als es über mir flog und mich eben in diesen Scheinwerfer reingenommen hat. Also reingenommen, einfach angestrahlt hat von oben. Aber eigentlich ganz typisch und mit diesem Lichtkegel, keine Beschleunigungsphase, keine Abbremsphase, geräuschlos.
Ja gut, aber die Geschwindigkeit
nicht extrem so hell, auch die Geschwindigkeit, das gibt es auch oft, dass die so langsam
fliegen. Ja, ist ja klar. Auch beim Wegfliegen hat es dann nicht irgendwie beschleunigt oder so, sondern es ist immer in dieser Geschwindigkeit geblieben.
Ja. Ja.
Und du hast jetzt keine Geräusche gehört, also das war jetzt kein Hubschrauber, der dir mit einer unglaublichen starken Scheinwerfer anleuchtet, weil das könnte ja nicht gewesen sein, ne?
Nein, also vor meinem Balkon gab es ja diesen riesigen Baum, eine Blutbuche, und wenn es gewindet hat, haben eigentlich die Blätter so ähnlich geklungen, also so einfach wenn die Blätter im Wind geweht haben, normalerweise. Aber an dem Tag, als dieses UFO eben nur in 50 Metern Höhe über uns hinwegflog, gab es keinen Wind. Es war auch also kein Wind spürbar und die Blätter haben sich auch nicht bewegt. Und trotzdem hat das UFO das Geräusch eigentlich gemacht wie der Baum im Wind. Einfach so.
Absolut. Und wie du da in diesem Lichtkegel gestanden bist, ein paar Minuten hast du gesagt, oder? Oder?
Ja, 5 Minuten so.
Irgendwelche Empfindungen, irgendwas? Oder ist da irgendwas passiert?
Nein, da ist nichts passiert. Also ich habe auch kein Missing Time. Alles.
Aber du bist dann einfach da stehen geblieben und hast gesagt, ja, okay, jetzt schauen wir halt mal was.
Ja, ich hatte das Gefühl, ich hätte da auch rausgehen können aus dem Lichtkegel. Und das war ja, ich war ja mitten auf der Straße mit meinem Fahrrad. Und ich dachte noch, ja, warum kommen da keine Autos? Und ist also nie ein Auto gekommen, etwa 5 Minuten lang.
Und war bei irgendeiner dieser Sichtungen jemand anderer noch dabei? Oder warst du da immer allein?
Nein, also bei der ersten Sichtung war eben meine Mutter und mein Bruder waren dabei auf dem Balkon und haben das auch gesehen.
Okay.
Und dann auf dem Fahrrad oder als ich vom Fahrrad abgestiegen bin und im Lichtkegel stand, da waren keine Zeugen da. Ich habe nie Fußgänger gesehen, wobei das war auch nicht weiter erstaunlich, weil das ist eine Straße, die nicht so oft befahren wird und auch um diese Zeit hat es kaum mehr Leute auf der Straße. Das war ja ein bisschen außerhalb des Dorfkerns. Mhm.
Ja, wirklich faszinierend. Und danach oder so ist denn nie wieder was in dieser Art passiert?
Ja, also ich glaube, da gibt es ja auch ein Video noch von uns auf dem YouTube-Kanal, wo Philipp das Ganze erklärt. Aber ich glaube, wenn du jetzt so spannend fragst, Philipp, go ahead. Die Leute interessiert es auch, wenn ich die Kommentare da anschaue.
Wirklich?
von Bratmaxe und noch jemanden unbedingt. Also die Leute interessiert es und ich glaube, wir haben den Raum hier jetzt bei Tarek für dich.
Ja, ich habe ja auch ein paar UFO-Entführungen selbst erlebt, auch in der Zeit. Das war alles zwischen 13 und 15 Jahren oder vielleicht bis 16. Nachher habe ich nie mehr was erlebt.
Okay.
Diesbezüglich. Und das eine Mal hat so angefangen, da bin ich aufgewacht in der Nacht und da war ein blaues Licht in meinem Zimmer. Und zwar war das ein sogenanntes Solid Light. Das heißt, ein Licht, das in sich selbst ist. Das heißt, es strahlt nicht ab. Es war so wie ein Schlauch, ein dicker Schlauch, 30 Zentimeter Durchmesser, hellblau. Und zusätzlich, wir haben die Technologie gar nicht für Solid Lights. Also Lichter, die klar abgegrenzt sind, wie abgeschnitten.
Ja, also mit Solid Lights meint man jetzt quasi so wie einen Laser, der halt dann irgendwo aber aufhört, was eigentlich jetzt mit normalem Licht natürlich nicht geht. Ja, okay.
Genau, wie ein Laser, aber ein Durchmesser von 30 Zentimetern. Und zusätzlich war dieses
Solid Light. Vielleicht war das einfach ein Objekt, das so dick war und geleuchtet hat.
Nein, das war ein Lichtstrahl, aber der war zusätzlich noch gebogen. Das nennt man dann Bended Solid Light. Und der kam durchs Fenster rein und ist bis in die Mitte des Zimmers gegangen, dort war es abgeschnitten. Und dieses hellblaue Licht hat natürlich...
Geöffnetes oder geschlossenes Fenster?
Das war geschlossen, also das Fenster war geschlossen und noch ein Rollladen vorne dran aus Holz.
Okay.
Und dann bin ich so hochgeschwebt, so vielleicht 30 Zentimeter über die Matratze und dann mit den Füßen voran raus. Also durch das Fenster, durch den Rollladen durch.
Klassisch.
Ja.
Okay.
Und dann ich lag ja, oder? Ich bin mit den Füßen voran, da durchs Fenster durch. Und dann hat's mich aufgestellt, dann war der Kopf oben und die Füße unten. Und da bin ich so hoch geschwebt. Und dann habe ich gesehen, da sind ja drei Aliens, einer vor mir, einer neben mir, einer unter mir. Und bin mit denen hochgeschwebt. Und ich habe gesehen, gesehen, da ist ein riesiges schwarzes Ding, also das war nicht beleuchtet, das war einfach schwarz. Und aber es war klar erkennbar als Objekt, ein festes Objekt. Und in der Mitte, unten in der Mitte, war es einfach noch dunkler. Also da konnte ich überhaupt nichts erkennen, ob jetzt das solid ist oder nicht. Und mein erster Gedanke war eigentlich, ich hoffe, die haben das im Griff mit dieser Levitation, weil wenn da jetzt was schief geht, dann stürze ich ab und bin tot, weil ich war schon etwa 30, 40 Meter hoch. Ich schätze, das Ufer war vielleicht in 60 Metern Höhe.
Das kann man, okay.
Also so war mein erster Gedanke. Hoffentlich haben die das im Griff mit der Antigravitation.
Hoffentlich ist das nicht zu experimentell, was die da machen.
Ja. Und dann der zweite Gedanke war, das war ja im Winter, das ist wirklich frisch hier und ich hatte ja nur das Pyjama an und ich dachte, wahrscheinlich bin ich morgen erkältet, krank.
Ja. Interessant, dass du an das gedacht hast.
Ja.
Das wäre vielleicht meine geringste Sorge, wenn ich 30 Meter über dem... Ja, okay, ja.
Ja, und dann bin ich weiter hochgeschwebt und dann kam ich immer näher und dann ans UFO. Und dann dachte ich, also jetzt muss irgendwie eine Öffnung aufgehen, sonst krache ich da mit dem Kopf unten auf das UFO auf, oder? Und in dem Moment, als ich vielleicht noch ein paar Zentimeter mit dem Kopf vom Ufer entfernt war, vielleicht 10 Zentimeter oder so, da reißt meine Erinnerung ab. Von da weg weiß ich nichts mehr.
Okay.
Auch nicht, ob ich dann da reingekommen bin und was da passiert ist. Und
du bist mit dem Kopf gegen das Ufer geschlagen und bist ohnmächtig geworden, ne?
Na, also, da kann ich mich auch nicht erinnern. Ich habe also nichts das war, bevor ich aufgeschlagen bin, war die Erinnerung weg, oder? Keine Ahnung.
Ja, Krass, ja, schreibt Paula, und ich kann mich dem nur anschließen. Und hattest du mehrere solche Erfahrungen?
Wo ja, noch eine hatte ich, nur noch eine. Und da war ich auch im Bett, lag ich im Bett, und dann bin ich wach geworden und habe gemerkt, ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Ich konnte nur die Augen bewegen, nach links, rechts, oben, unten, aber sonst nichts. Und dann habe ich gesehen, dass unten am Bett zwei Aliens standen, und links von mir auf der Seite vom Bett stand auch einer. Und das war eigentlich unmöglich, weil das Bett stand in einer Ecke, in der Zimmerecke. Das heißt, die linke Seitenwand des Betts und die Kopfwand des Betts waren an der Wand. Und jetzt stand der links, also in der Wand drin. Ich dachte noch, das geht ja gar nicht. Wie kann der da stehen? Das ist ja die Wand. Aber der stand in der Wand drin. Aha. Und die anderen zwei standen vorne bei den Füßen, und die waren so ein Meter. Der eine war vielleicht 1,20 Meter und der andere 1,50 Meter. Und die hatten so Kapuzen an, große Kapuzen, weit ins Gesicht runtergezogen, so dass man das Gesicht nicht so gut sehen konnte. Aber ich konnte sehen, die hatten so viereckige Köpfe und extrem viel Falten im Gesicht, also viel zu viel Haut im Gesicht, also extreme Falten, also große, große, fettige Falten.
Und sonst sahen sie nach klassischen Greys aus?
Also nein, das waren keine Greys.
Aha, also.
Ich hab ja das recherchiert, also es gibt ja Bücher, wo so Alienrassen beschrieben und gezeichnet sind. Es gibt Bücher mit 50 Rassen, Bücher mit 100 Rassen, und ich habe nur ein einziges Mal eine Rasse gefunden, die denen entsprochen haben, und das war bei Whitley Strieber, das ist ja der Autor von Communion, und der hat auch, es wurde auch ein Spielfilm gedreht über seine Erlebnisse,
yeah,
und da waren so kleine Aliens im Wald, so ein bisschen wie Gnome sahen die aus, die da rumgetanzt sind, und die haben so ähnlich ausgesehen wie die ich gesehen habe. Und ich habe mich dann, als ich im Bett lag, gesagt, also die haben nichts mit mir gemacht, die haben nicht mit mir gesprochen, die standen einfach da. Und ich habe mich dann extrem darauf konzentriert, dass ich den Lichtschalter anmachen kann, weil der Lichtschalter war ganz in der Nähe von meiner rechten Hand. Und eigentlich konnte ich mich ja nicht bewegen, aber ich habe mich dann etwa 5 Minuten darauf konzentriert, dass ich jetzt die rechte Hand bewegen kann. Und dann konnte ich diesen Clipschalter von der Nachttischlampe betätigen, das Licht ging an und da war niemand mehr da.
Also
da war das weg.
Paralyse hattest du auch?
Also, nein.
Das nennt man Schlafparalyse, ja, wenn man sich nicht mehr bewegen kann. Ja.
Also eine Schlafparalyse. Aber gut,
ja,
also,
das kann ja auch anders induziert sein.
Ja, okay, also, ja, nein. Man nennt das einfach so, was das ist.
Das Symptom, ja.
Ja.
Ich denke nicht, dass das eine Schlafparalyse war, sondern ich denke, das kam von denen.
Eine
Schlafparalyse könnte ja auch ohne Aliens sein.
Mhm. Definitiv, ja. Bei den meisten ist es Gott sei Dank ohne Aliens. Ja.
Ja. Aber es macht ja Sinn aus Sicht der Aliens, dass sie jemanden paralysieren, wenn sie...
Oh, das macht absolut Sinn. Oh ja. Vor allem, wenn man ihn entführt, dann macht es sehr Sinn, dass er oder sie da nicht dagegen zur Wehr setzen kann. Ja? Level 25 schreibt, boah, das mit der Kapuze kenne ich, aber Falten hatten meine nicht. Also kein Einzelschicksal, obwohl jeder so ein bisschen was anderes erlebt, was auch so strange ist. Auch die Objekte schauen ja alle irgendwie dann so ein wenig anders aus, aber vielleicht ist das auch immer nur die Erinnerung. Erinnerung ist ja auch so eine Geschichte, ne? Also die Erinnerung kann uns oft ziemliche Streiche spielen, aber ich will damit nicht andeuten, dass du da jetzt irgendeine falsche Erinnerung hast. Wobei, die ist ja durchaus möglich, ne? Vielleicht hast du irgendwas noch viel Wahnwitzigeres erlebt. Also das ist zwei solche Erlebnisse, wo du eigentlich quasi in der Nacht so klassisch aufgesucht worden bist und also wirklich so aus mit einem Solid Light aus dem Zimmer rausgebeamt, Traktorstrahl, irgendwas in der Richtung.
Ja, also das Solid Light war nur im Zimmer drin.
bis ich rausgeflogen war, als ich dann draußen war, war das Solid Light weg. Und hat, bin dann ohne Licht hochgeschwebt.
Okay. Ja, was glaubst du, was das war?
Ja, das waren Aliens in einem UFO. Okay. Was soll es sonst sein? Und es ist ja auch typisch, auch das zweite Erlebnis, eben als diese Gestalten da in meinem Zimmer drin waren, auch diese Kapuzen werden immer wieder beschrieben. Denn die Größenunterschiede, eben erstens, beide sind klein, aber der eine 1,20 Meter, der andere 1,50 Meter, ist auch ganz typisch für UFO-Entführung. Da gibt es wie so ein Leader, das ist eben der Größere, oder ein Arzt bei medizinischen Untersuchungen eines Entführten im UFO. Auch da gibt es diese Unterschiede in der Größe. Also für mich ganz, ganz typisch.
Und warum, glaubst du, entführen uns die oder entführen die jetzt seit 60 Jahren immer wieder da Menschen? Gut, das ist jetzt bei dir auch schon 50 Jahre her. Es ist die Frage, ob das in der Form heute noch vorkommt. Anscheinend ja nicht mehr. Ne? Anscheinend hat sich das ja irgendwie auch weiterentwickelt, weil wir uns da weiterentwickeln.
Die Frage ist das erst seit 50 oder 60 Jahren, wie du gesagt hast, oder nicht schon früher?
Also das ist eine andere Frage, genau.
Ja, wissen wir nicht, ja.
Ja, okay, also.
Ja. Also, ja, man kann einfach sagen, ich kenne Philipp schon seit ich 20 Jahre alt bin, also seit etwa 3 Jahren.
Plus, minus, ja.
Ja, genau, also. Und ja, Philipp erzählt die Geschichte 30, immer gleich. Ja. Also es ist für mich keine Frage, ob Philipp das erlebt hat oder nicht. Und klar kann man sich in gewissen Dingen täuschen, aber die Gesamtheit der Geschichte und für mich sehr krass. Also.
Na, vor allem, also was ich in dem Fall jetzt besonders interessant finde, ist jetzt, dass du eben auch mehrere Sichtungen so bei ganz normalem Tagesbewusstsein gehabt hast und eine auch mit Zeugen. Und ich meine, eine sehr seltsame Sichtung, also offenbar sehr, sehr, sehr großes Objekt, das da sehr nah über euren Köpfen stand. Ne? Und dann noch einmal da, wie du im Rad gefahren bist. Also, das ist ja kein One-Off, ne? Sondern du hast da mehrere solche Erlebnisse gehabt, auch in ganz unterschiedlichsten Lebenssituationen. Super, also lang schon keine solche Geschichte mehr gehört, muss ich sagen. Und ich bin aber jedes Mal irgendwie erschüttert. Also ich finde es, weil ich meine, ja gut, man kann jetzt sagen, gut, der erzählt da jetzt irgendwas, aber man muss sich halt vor Augen halten, wie viele Leute sowas erzählen. Und
genau.
Was zum Henker ist das? Ich meine, wir haben
das
keinen
Tausende blassen, von Leuten, die das Gleiche erzählen.
Ja, wir haben keinen blassen Schimmer. Ne?
Und das
im Kongress,
seit Jahrhunderten im Prinzip. Ja, in der Literatur immer wieder beschrieben wird, ist, dass es um ein Reproduktionsprogramm geht bei den Aliens.
Das heißt, okay. Ganz ehrlich, ich glaube, das sind alles irgendwelche Stories. Also ich glaube, was da wirklich geht, ist noch viel, viel irrer. Und das mit dem Reproduktionsprogramm ist noch was man uns vielleicht erzählt, damit man da irgendwie was damit anfangen kann. Aber ja, ich hatte ja auch einmal eine Dame, Heike Habel, zu Gast, die eben auch offenbar Teil dieses Reproduktionsprogramms war. Die war nämlich quasi eine Leihmutter sozusagen der Aliens, sehr salopp gesagt. So strange, also unglaublich. Ja, aber vielen Dank, dass du das hier so.
Gerne.
Aber ich nehme an, du erzählst es auch auf eurem Kanal, inklusive dieser Entführungsgeschichte.
Genau, es gibt zwei Videos über das eine. Die eine heißt UFO-Sichtung Philipp.
Ja.
Das ist eben, als das UFO über unser Haus geflogen ist und das mit dem Fahrrad und das andere, wie heißt ja, das?
Das habe ich gar nie gebracht.
Bedroom Visitors.
Ja, doch, stimmt, genau.
Bedroom Visitors.
Den Teil haben wir gebracht und den Rest haben wir weggelassen, weil ja, es war halt auch als Kanal am Anfang, wenn dann jemand sowas erzählt.
Das heißt, du hast jetzt Dinge erzählt, die hast du noch gar nicht erzählt.
Ja, du hast, heute gingen Dinge übers Netz, die du noch nicht erzählt hast. Definitiv, ja.
Sehr gut, eine Premiere sozusagen.
Ja, also die ganze Ankunft beim UFO und so weiter hast du bei uns noch nicht, haben wir nicht dokumentiert, sagen wir es so.
Na, jetzt ist es dokumentiert.
Jetzt ist es dokumentiert.
Jetzt ist es da. Ja, unglaublich. Ja. Na gut, ich meine, wir stehen halt alle vor einem Rätsel und
also für mich ist es nicht so ein Rätsel. Ich habe alle Bücher von Bud Hopkins gelesen oder von Professor David Jacobs. Und die haben ja UFO-Entführte genauestens studiert mit Rückführungshypnosen. Und da gibt es ja Protokolle darüber. Und ich glaube, ich hatte etwa 600 Protokolle gelesen, also Rückführungsprotokolle mit diesen UFO-Entführten. Die erzählen mehr oder weniger alle das Gleiche.
Und wann hast du die alle gelesen? Hast du die gelesen, bevor du diese Erlebnisse hattest oder danach?
Nein, das habe ich in den 90er Jahren gelesen, als diese Bücher von Bud Hopkins war ja in den 80er Jahren schon. Aha. Und Jacobs dann in den 90er Jahren.
Also ja klar, du hast ja diese Erlebnisse, hattest du in den 70ern. Wahnsinn.
Und für mich macht es einfach etwas glaubhaft, wenn viele Leute das Gleiche oder was Ähnliches erzählen.
Ja, natürlich. Das gibt dem Ganzen ganz eigene Note. Ich meine, das Interessante ist, dass die Erlebnisse nie ganz gleich sind. Aber wie gesagt, Erinnerungen sind halt auch, jeder fokussiert sich auf was anderes.
Ja, aber, und die Erinnerungen werden ja auch induziert von den Aliens. Also es gibt ja auch sogenannte Deckerinnerungen.
Ja, das meine ich aber eben. Ne? Wer weiß, was du da wirklich erlebt hast. Ne? Ja. Also ich meine, vielleicht bist du ja die ganze Zeit in deinem Bett gelegen und das war sowieso alles nur eine Art außerkörperliche Erfahrung oder was auch immer. Ne? Es kamen natürlich die üblichen Fragen, hast du irgendwelche physischen Spuren gehabt, Implantate, also irgendwelche Dinge, die man da in unter die Haut geschoben hat?
Ja, habe ich auch. Ja. Habe ich auch. Und auch wieder so typisch, am linken Schienbein hab ich eine sogenannte Löffelnarbe. Also es gibt ja in der Medizin die sogenannten scharfen Löffel, das sind so ganz kleine Löffel, mit denen kann man eine Fleisch- oder eine Fleischprobe rausnehmen. Und genau so eine habe ich, und das ist auch ganz typisch.
Ja, aber glaubst du, dass jetzt
und
Aliens
auch der
dieselben
Ort ist typisch am Schienbein.
Ja, aber glaubst du, dass Aliens jetzt dieselben medizinischen Instrumente verwenden wie wir?
Ja, wir wissen nicht, welche Instrumente sie verwenden, aber wir sehen ja, dass da ein Stück fehlt vom bis
aber,
auf den Knochen runter.
Aber und ich finde es ja interessant, wenn du sagst, du hast da so eine Narbe und die bringst du eindeutig in Zusammenhang mit einem deiner Entführungserlebnisse.
Ja.
Das ist also unmittelbar danach aufgetreten. Aber verstehst du, was
auch typisch war, war eben, dass am Abend, als ich ins Bett ging, hatte ich noch keine Narbe. Am nächsten Morgen hatte ich eine Narbe mit so einer kleinen Kruste. Aber die Kruste war schon etwa, die sah aus, wie wenn sie schon 3 Tage alt gewesen wäre. Und das ist auch wieder typisch. Also die Wundheilung ist viel schneller, wenn es von Aliens, wenn die Aliens was gemacht haben. Und ich habe nur gesagt, Löffelnarbe, weil es einfach so aussieht, wie wenn wir so einen scharfen Löffel benutzen. Ich sage nicht, dass das ein scharfer Löffel war, keine Ahnung.
Naja, aber wenn es ähnlich aussieht, kann man davon
ausgehen. Und schon nach wenigen Tagen war da keine Kruste mehr. Nach 3 Tagen hat man es eigentlich nicht mehr gesehen, bis auf die Vertiefung, die ich bis heute habe.
Und hast du versucht, dem Ganzen noch irgendwie durch Hypnose-Rückführungen, sogenannte?
Nein,
irgendwie.
Das sind wir dran, ihn zu überzeugen, dass er das endlich macht, weil wir haben gute Kontakte. Das wäre wirklich interessant, aber wir brauchen noch ein bisschen Einfluss.
Naja, ich kann aber verstehen, seine Zurückhaltung, ganz ehrlich.
Genau.
Vor allem jetzt die eine Episode, wo du da hochschwebst und dann siehst du dieses riesen schwarze Objekt. War das ein Dreieck oder was war das?
Nein, das war ein... ich habe ja nur von unten gesehen, da war es rund.
Also, okay. Und
ich denke, es war eine klassische fliegende Untertasse von der Form her. Aber ich habe die Oberseite nicht gesehen.
Meister, schön, das Wort. Fliegende, und danke, dass du das nicht UAP oder irgendwas, sondern fliegende Untertasse.
Genau. Ja, ja.
Let's be honest, that's what it is.
Ja, ja. Ja, genau. Also, Nur ganz schnell, es hat jemand gefragt, ob es von dieser Löffelnarbe in Anführungs- und Schlusszeichen ein Foto gibt. Es gibt das Video, wo Philipp das erzählt bei uns, und da sieht man, er zeigt diese Narbe im Video. Also
ja, also eben das Bedroom Visitors Video.
Ja, weiß ich nicht mehr genau, ob es das erste oder das zweite ist, aber...
Doch. Das ist das zweite.
Wahrscheinlich das zweite, genau. Aber man findet das bei uns, wenn man das sehen möchte.
Ja, wir werden ja auch bei den anderen Sachen jetzt immer angeben, nach was man googeln muss, weil wir reden schon eine Stunde, ist ja unglaublich. Ich wollte zwar heute nur zwei Stunden, aber das wird sich wahrscheinlich alles nicht ausgehen.
Level wir haben ja eine Viertelstunde Verspätung.
Ja, genau, das auch noch. Ja. Eine Viertelstunde seltsamster Stress. Ich verstehe das noch immer nicht, was da passiert ist, aber egal.
Ja, wir sind froh, dass es nicht bei uns gelegen hat. Also alles gut.
Ja, ich hab dann versucht, andere Leute anzurufen. Ich konnte plötzlich niemanden mehr anrufen. Ich habe keine Ahnung. Level 25, der da vorher sich auch gemeldet hat. Also, falls jetzt andere noch solche Erlebnisse haben, ich meine, die Skype-Leitung ist natürlich immer offen, also man kann da jetzt immer anrufen. Natürlich. Okay. Unglaublich, und für mich also wohl wahrscheinlich das größte Rätsel. Ich glaube, aber noch einmal, ich glaube, dass diese Erlebnisse sich auf jeden Fall stark verändert haben. Also ich habe da letztens, da gab es diese Clara Wolf, mit der Marcel Polte zum Beispiel auch zusammengearbeitet hat. Das wäre vielleicht auch jemand, der Philipp bei dir mal nachsehen könnte. Ich glaube, dass der da viel Erfahrung hat inzwischen, und dem würde ich da vertrauen.
Ja. Ja, wir kennen Marcel.
Ja, wir kennen
ihn. Ja. Den empfehlen wir auch.
Ja.
Philipp ist einfach irgendwie noch nicht so weit, sich das anzutun. Also.
Ja, weil bei einer Rückführungshypnose erlebt man das halt noch einmal.
Ja, wer weiß, was da rauskommt. Also, wie gesagt, ich verstehe es schon. Ja. Und dann hatte ich ja die Frau Gattringer, Anneliese Gattringer zu Gast. Die Anneliese. Und ich sage mal, das ist eine neue Generation von Contactees, und die erleben ja komplett andere Sachen. Also bei denen ist das, ist schon auch wieder ähnlich dann, aber irgendwie viel, viel tougher noch. Oder viel. Also da hat sich auch irgendwas verändert, glaube ich, in diesen Erlebnissen. Und ich meine, ich für mich muss das völlig offen lassen, was das jetzt genau ist, ganz ehrlich. Also Philipp, für dich jetzt also quasi kein Zweifel, dass du das in deinem ganzen normalen Körper physisch erlebt hast?
Da besteht überhaupt kein Zweifel.
Okay. Und das ist das, was mich wirklich erschüttert, wenn das tatsächlich so ist, dass das physische Erlebnisse sind, wenn das so ist. Dass das einfach über viele Jahrzehnte passieren kann, und wir kriegen es nicht mit. Also wenn das wirklich so wäre,
ja, ich habe auch andere physische Spuren immer wieder gehabt. Das waren so wie Blutergüsse am Arm oder am Oberkörper. Manchmal hat man sogar richtig gesehen am Arm, so am Bizeps, so ein Bluterguss, wo man drei Finger und den Daumen oder so sehen konnte, oder vier Finger und den Daumen. Ja, also da hat mich jemand wirklich festgehalten.
Okay.
So, und diese Blutergüsse hatte ich eigentlich mein ganzes Leben immer wieder, vielleicht alle sechs Monate oder so.
Ja, und vielleicht und ganz schnell, also wenn man sowas hört, du hattest eine gute Kindheit, also deine Eltern waren nicht irgendwie übergriffig oder nein, nein. So. Also, ja,
nein, wichtig, es war ja nicht nur ein Kind, das hatte ich eigentlich bis etwa vor 10 Jahren, würde ich sagen. Also bis ich so Ende 50.
Aber du kannst dich seit deiner Kindheit an keine Entführungserlebnisse mehr erinnern, wirklich?
Nein, keine zusätzlichen, nein.
Ja.
Nein.
Ja, und du hast ja vorhin gesagt, dass es schwer zu begreifen ist. Wir können ein kleines Gedankenspiel machen oder eine kleine ein kleines Bild einblenden in dem Sinn im Kopf. Wenn Aliens das mit uns machen, wie ist es dann, wenn wir es jetzt mit Tieren machen? Können sie sich daran erinnern, was die jetzt genau wollen von uns oder nicht? Also, gewisse Dinge, je nach Entität kann man das einfach nicht greifen, also was die wollen oder so. So kann ich es mir ein bisschen erklären.
Ja, ich weiß auch nicht, was die wollen. Also was sie von mir wollten, weiß ich nicht, weil es gibt ja diese Theorie vom Reproduktionsprogramm, das dahinter steht. Den Frauen werden die Eier genommen, den Männern der Samen. Und es gibt so ein Hybrid-Rasse-Programm oder soll es geben. Aber in meinem Fall, ich habe also nie gespürt, dass die da Samen entnommen haben. Oder?
Naja, wer weiß, wenn du da Rückflug machst.
Keine Ahnung.
Ja, also ich denke mir dann halt auch bei diesem ganzen, jetzt sagen wir vielen Gerede jetzt wieder aktuell um Disclosure, ja, da bin ich gespannt, ob wir dann auch erfahren, was es mit diesen Dingen auf sich hat. Weil das ist eigentlich für mich der Hauptteil dann. Ich meine, dass da irgendwelche Schüsseln herumfliegen oder irgendwelche Dinger, ja, okay. Und das Militär sieht blablabla, ja, okay. Aber wenn tatsächlich Leute, so wie du das jetzt beschrieben hast, aus ihrem Schlafzimmer entführt werden, ich meine, geht's noch? Also, ich meine, dann leben wir erstens einmal, dann ist das ein völliges Kasperltheater. Also, ich meine, weil dann haben wir ja überhaupt nichts im Griff. Also, dann hat, also.
Ja, aber gesagt, das ist ja nicht undenkbar, also, dass wir halt einfach unterentwickelt sind gegenüber anderen und die behandeln uns halt so, wie wir teilweise Tiere behandeln. Also ja, ist doch nicht undenkbar. Also.
Nein, es ist leider nicht undenkbar, das ist ja das Problem.
Ja, okay. Sie behandeln uns besser, wie wir die Tiere. Weil absolut, es gibt ja keine Human Mutilations, es gibt noch
Cattle Mutilations. Oh, das stimmt aber nicht.
Ja, oder fast keine.
Ja, fast keine, okay, fast. Super.
Ich meine,
und vor allem, was
in den 70er Jahren mal ein Fall in Brasilien, aber
ob das dann stimmt, ist dann
ist natürlich die nächste Frage, aber was passiert mit den ganzen Menschen vor 11, die einfach verschwinden und nie wieder auftauchen?
Was von 4.11?
Das kann natürlich was anderes sein.
Genau. Auch,
also. Ja, aber was ist, wenn es das ist? Ne? Ja, vielleicht gibt es Entführungen, die halt meistens kommen sie zurück, aber manchmal nicht.
Ja, aber ich denke, bei Missing 411 ist es was anderes, ehrlich gesagt. Das hat meiner Meinung nach mehr mit irgendwie Dimensionsproblemen zu tun. Also, dass da irgendwas schiefläuft und nicht ein UFO kommt und da jemanden entführt oder so, das sehe ich da nicht wirklich. Also
wir tappen einfach im Dunkeln.
Ja, absolut.
Das auf jeden Fall. Aber da sind wir ja dran, wir alle, das einigermaßen herauszufinden, was los ist oder nicht. Und das ist doch schön.
Ja.
Genau. Das tut's ihr, ja. Und ja, das ist wirklich schön. Ja, vielleicht auch noch kurz Luc Bürgin, der ist ja leider verstorben.
Leider, ja.
Ja. In der letzten Sendung haben wir nämlich auch kurz angesprochen, er hatte auch ein riesiges Archiv. Habt ihr da eine Möglichkeit gehabt, das zu durchforsten oder das?
Also zu durchforsten noch nicht.
Noch nicht, ja.
Aber wir haben es unter anderem mit Ramon Zürcher mitgezügelt. Also wir haben
umgezogen.
Umgezogen, genau. Wir wissen, wie viele Kissen das sind, wie schwer das Ganze ist. Das war ein großer Lastwagen, also LKW, wo das Ganze angeliefert hat. Aber dazu haben wir auch ein Video bei uns. Aber jetzt kommt dann die ganze Geschichte, das zu archivieren, digitalisieren etc. pp. Aber das ist ein Riesending, also bis man das alles aufbereitet hat und so weiter.
Aber das Coole ist, es ist schon klar, das wird gemacht.
Genau.
Ist halt immer Frage von Zeit und Geld, aber ja, wir hoffen, irgendwann wird das alles digital der ganzen Welt zur Verfügung stehen und ja. Ja, Simon und Remo waren dabei von uns vier, die da mit angepackt haben, die über 100 Bücherkisten und diverse Möbel
Genau. Und da wird es bestimmt noch der ein oder andere Leckerbissen haben, wo ich mich darauf freue, mal da tiefer reinzulesen.
Ja, wir haben mal gesagt, im Winter oder so wäre das mal was, dass wir da hingehen, weil wir kriegen den Zugang, das ist nicht das Problem, mehr die Zeit ist das Problem. Und wir müssen uns da mal ein bisschen durchachen, was aber da drin ist.
Da mit Ramon Zürcher noch absprechen, wie die Pläne sind. etc. Aber da wird bestimmt in Zukunft interessante Dinge kommen und auch sicher öffentlich gemacht. Ja,
ja, und Luc wollte ja eigentlich das Archiv bei uns öffentlich machen. Also das war eigentlich geplant und ja, ich weiß nicht mehr, so drei Viertel Jahre, bevor er dann leider verstarb, sollte das stattfinden, aber dann war er halt gesundheitlich wieder nicht ganz, deswegen verschoben. Und aber eigentlich wollte er hier die Perlen aus seinem Archiv zeigen und wir wissen nicht, um was es sich da handelt. Also etwas weiß ich, oder hat er mal gesagt, da geht es um Quecksilber, das scheinbar... Oh. Bei den Pyramiden,
bei den Vimanas.
Unterhalb der Pyramiden fließt hat da Fotos davon. Also, da wird es sicherlich ein paar ganz spannende Dinge geben. Wir müssen dahin irgendwann. Also, vielleicht diesen Winter mal ein guter Ausflug.
Aber warum hat er überhaupt so ein riesiges Archiv?
Ja, weil er jahrelang halt auch journalistisch tätig war. Also, da sammelst du halt Bücher und wir müssen natürlich die Bücher von dem trennen, was halt nicht öffentlich ist. Das müssen wir finden. Die Bücher sind erstmal egal, weil, ja, spannend, aber...
Ja, aber das ist ja nicht normal, dass ein UFO-Forscher so ein riesen...
Mystery-Forscher.
Oder Mystery-Forscher, ja, das ist unglaublich, wie groß das ist. Also,
ja, es ist riesig, ja.
Aber, also wir sprechen da von rund 30 Paletten.
Wahnsinn. Ja, interessant ist vor allem auch jetzt gar nicht so sehr die Bücher, sondern seine eigenen Forschungen, seine eigenen Dinge, was er da zeigen wollte. Das mit Quecksilber, natürlich, da denkt man sofort an die, die Glocke, ne? Also seltsame Nazi-Projekt da, wo man anscheinend mit Quecksilber gearbeitet hat. Dann, wie du sagst, bei den Vimanas wird zumindest Quecksilber, was ich mich jetzt erinnern kann, von dem Paleo-Seti-Buch von André Kramer zumindest erwähnt, aber ja,
ist halt dann hast du ja auch noch beim Kaiser von, wo war das? China? Der große Oberkaiser, wo das Grab, also ein riesen Grabhügel ist, wo da die Terrakotta-Armee herausgebaut wurde, wo auch gesagt wird, sein ganzes Reich von den Flüssen wurde mit Quecksilber durchflutet, da, wo sie nachgebaut haben. Also, wenn das alles so ist, dann ist das ein sehr interessantes flüssiges Metall.
Ja, absolut. Ja, und auch die Vimanas. Der Treibstoff der Vimanas war Quecksilber.
Ja,
man gemäß der indischen Mythologie.
Treibstoff oder es war irgendwie Teil des Mechanismus. Ja.
Oder so.
Wir da wirklich Fotos finden, wie Quecksilber irgendwo unter den Pyramiden fließt, dann ist das schon spannend genug.
Ja, aber von einem Foto kannst du das halt nicht eindeutig ableiten.
Nein, natürlich nicht. Es scheint ein altes Foto zu sein und nicht irgendwie eben digital und so weiter. Also ich denke, Luc hat das auch nicht, wenn das so ein Fake wäre oder so. Das eben, wie gesagt, das ist ja, ich keine Ahnung, warum da Quecksilber drunter sein soll. Also, aber spannend. Und wer weiß, was wir sonst noch finden. Das sage ich einfach, weil er hat uns nicht viel erzählt. Er hat nur gesagt, ich möchte bei euch die Perlen, die ich habe, veröffentlichen. Und ja, wie gesagt, klappte leider nicht mehr.
Ja, sehr, sehr schade.
Aber was sicher bekannt ist, er hat jetzt auf jede seine Fragen eine Antwort.
Er kennt jetzt alles, genau, denke ich auch.
Muss nicht sein.
Ja, muss nicht, aber...
was ich weiß, ist, dass die Lou Zinstag, das ist ja eine Basler UFO-Forscherin gewesen, die ist 1984 gestorben und sie war ja mit George Adamski auf Welttournee. In den 50er und 60er Jahren mit diesem berühmten UFO-Kontaktler. Und die Lou Zinstag, die hat die größte private UFO-Fotosammlung der Welt gehabt. Und, und auch ein riesiges Archiv. Und der Luc Bürgin hat den Nachlass von ihr übernommen. Die hat also jeden Zeitungsausschnitt von irgendwelcher Zeitung von der ganzen Welt gesammelt. Und hat das über Jahrzehnte gemacht. Und dieser Nachlass ist eben auch ein Teil von Luc seiner Bibliothek. Und aber ein gewisser Anteil von diesem Nachlass von der Lou Zinstag ist in der Universitätsbibliothek in Basel. Das haben wir mal gesichtet und auch darüber ein Video gemacht.
Genau. Zusammen mit dem Flugblatt von Nürnberg.
Genau, ja. Aber das ist ja nur ein kleiner Teil von ihrem Fundus gewesen. Und das wird auch interessant sein, das mal zu sichten.
Mein Absolut,
ja. George Adamski, da gibt ja große Kontroverse, oder?
War eine extrem interessante Figur. Er war auch ein Hochgrad-Freimaurer, glaube ich.
Ja.
Und
er konnte überall reingehen.
Es ist George Adamski ist viel interessanter als das so in diesen Fünfzeilern, wie er da meistens abgetan wird, eigentlich vermuten lässt, muss ich sagen. Sogar Billy Meyer ist interessanter, als er ganz oberflächlich betrachtet aussieht. Ne? Ganz oberflächlich betrachtet sieht er aus wie ein Faker, aber Devil is in the details.
Bei Billy Meyer denken wir ja eben, die ersten Fotos und so, das war wahrscheinlich echt und irgendwann begann er halt Mist zu fotografieren.
Ja. Beziehungsweise stimmt, das war ja ein Landsmann von euch. Ne?
Ist der
nicht weit entfernt von uns.
Ja. Habt ihr da schon mal Kontakt gehabt mit irgendwelchen Verwandten von ihm? Oder?
Nee, also eben Glück hat ja eigentlich bewiesen oder aufgedeckt, dass er dann mit der Zeit geschummelt hat.
Ja.
Und das ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn jemand mal geschummelt hat, was glaubt man ihm noch und was nicht?
Ja, das ist nämlich so lustig, weil es gibt von ihm Bilder, ich habe vor vielen Jahren einmal angeschaut und es gibt Bilder, die sind ziemlich eindeutig geschummelt. Ja, also da braucht man jetzt echt keine Brille. Aber dann gibt es andere, wo man sagt, wie hat er das gemacht? Und,
Ersten Videoaufnahmen, die waren auch, also das kann man nicht fälschen damals. Also,
da wäre ich vorsichtig, es gibt Videoaufnahmen von ihm, wo du richtig siehst, die sind auf irgendeiner Schnur und hin und her. Und da gibt es aber andere, es stimmt.
Und ich kenne ich kannte jemanden, der arbeitete jahrelang mit mir zusammen, der war früher Servicemonteur und hat Waschmaschinen und Geschirrspüler repariert und so weiter. Und der war bei Billy Meyer zu Hause in der Küche. Und
Billy Meyers Küche.
Ja, echt. Und der hat mir dann erzählt, er selber hatte gar nichts mit UFOs am Hut oder so, aber der hat mir dann gesagt, ja, so also ein paar Bilder, die da hängen, also das war wirklich imposant. Und ich glaube wirklich, der hat dann irgendwann keinen Kontakt mehr gehabt oder nichts mehr gesehen oder wie auch immer und hat dann halt begonnen, das weiterzutreiben und halt mit Fälschungen das irgendwie versucht aufrechtzuerhalten. Und wir machen unsere Nachtwachen oder haben wir jahrelang gemacht in der Nähe von Billy Meyer, vielleicht Luftlinie 5 Kilometer. Und wir haben uns x-mal gefragt, sollen wir diesen Menschen interviewen oder nicht? Und ja, es war halt immer, wer einmal lügt, wie Simon sagte, wem traust du dann?
Also, wir haben seinen Sohn mal kennengelernt, oder? Vor etwa 15 Jahren, Methusalem-Meyer. Mit dem waren wir einen ganzen Abend zusammen und er hat uns erzählt, eben, dass sein Vater gefälscht hat. Und für uns ist es jetzt einfach ein sogenannter kontaminierter Fall und darum interessiert es uns irgendwie nicht. Aber In meinem Buch 365 UFO-Zitate habe ich auch zwei Zitate drin von, also das eine von Wendell Stevens, der hat den frühen Billy Meyer untersucht, er hat also etwa einen Monat lang in Hinterschmidrüti zusammen mit Billy Meyer und seiner Familie gewohnt und der hat auch diese frühen Videoaufnahmen und Fotografien prüfen lassen von Kodak in den USA und da wurde alles bestätigt, dass das echt ist.
Ja.
Kann man nach USA.
Okay. Interessante Parallele auch jetzt zu Seancen, ne, wo dann auch es manchmal habe ich den Eindruck, da gibt es also Medien, die können was, die können tatsächlich Phänomene hervorbringen, aber fälschen dann auch. Warum auch immer. Aber okay. Auch in der letzten Sendung haben wir eine Sichtung behandelt von einem, und das haben wir auch nur ganz kurz angesprochen, und ich habe das jetzt herausgekramt, nämlich, also herausgekramt aus eurem Archiv, UFO-Sichtung in Italien 2003. Ja. Das ist, jetzt sind wir noch überhaupt bei keinem einzigen der Fälle, die wir uns vorbereitet haben. Wer weiß, ob wir da überhaupt dazukommen. Aber ist mir jetzt egal, weil das, ja, den finde ich auch so spannend. Also ich umreiße das jetzt ganz kurz und bitte einfach reinspringen, reingrätschen, wenn ihr da was ergänzen wollt oder wenn ich was falsch in Erinnerung habe. Ein Mann aus Tirol offenbar oder Vorarlberg, ich glaube ein Tiroler, unschwer zu hören, war mit seiner Familie unterwegs in Italien und sieht, weiß nicht, in welcher Gegend das war, irgendwo in Norditalien war das, ne?
Ja, auf der Rückfahrt,
sieht da von seinem, ich glaube, da war so ein Kraftwerk und so ein Turm oder so, sieht da ein Objekt daherkommen. Also wirklich klassisch. Also ein scheibenartiges Ding oder ein scheibenartiges Ding, wo dann so also Klappen auf und zugehen und das macht dann so, und er beschreibt, das macht dann so eine Kurve und dann fliegt es weiter und dann zieht es mit einer unglaublichen Geschwindigkeit ab. Und unglaublicherweise taucht von seiner Beobachtung, und zwar ziemlich genau so, wie er es beobachtet hat, aus einer sehr, fast aus der gleichen Perspektive, ein Video über diesen Fall auf.
Es war ein bisschen anders. Bitte. Also zuerst tauchte das Video auf. Das wurde sogar auf Antenna 3, italienisches Fernsehen, wurde das gezeigt.
Aus seiner Perspektive, ne? Aber ja, es stimmt schon. Also
Das waren Studenten, die haben dieses Video aufgenommen, die waren dort halt für irgendein Projekt. Und dieser Mensch aus Tirol, der hat sich danach bei uns gemeldet und hat gesagt, ich war zu dieser Zeit auf der Straße und ich habe das von Auge gesehen. Also ja. Er hat eigentlich das Video bestätigt, weil das Video wurde natürlich als Fake tituliert, weil das Ganze so... Also,
nein, es ist zu schön, um wahr zu sein.
Genau, es ist zu schön, um wahr zu sein. Ja. Genau, ja, und es ist eine der besten UFO-Aufnahmen. Man sieht das Ding schweben, sich drehen und man sieht es noch wegfliegen in ungeheurem Tempo.
Ja.
Und die Aufnahme ist alt, die ist eben 2003 gemacht worden. Dieser Zeuge hat sich bei uns ein paar Jahre später gemeldet und hat gesagt, ich war da und ich habe das gesehen, dieses Video ist echt, das habe ich von Auge gesehen. Das ist das Geniale daran. Also,
wobei dieses UFO, es sieht ein bisschen so aus, da gab es einige Fakes vor, ist jetzt aber schon 10, 15 Jahre wahrscheinlich her, die habe ich jetzt nicht mehr rausgekramt, aber es gab da einige Fakes und ich bilde mir ein, diese UFOs sind diesen Fakes, also wo also wirklich vorkonstruierte Demos quasi aus diesen 3D-Programmen verwendet wurden. Das sah diesem 2003 UFO sehr ähnlich. Ist dieses Video 2003 aufgetaucht, nachweislich?
Ja, eben. Wenn du sagst, dass das vor 10 Jahren war, dann war das danach.
Vor 10, 15 Jahren her, okay.
Das heißt, das war 2003 der Vorfall und das Video ging... Keine Ahnung, ob es 2003 oder 2004, aber das ging relativ rasch in die Medien und das war ein Riesenfall. Da gab es dann Riesendiskussionen, eben, ist das Video echt oder nicht? Aber das war alles vor 2005 fand all das statt. Die Sichtung war 2003 und diese Studentengruppe, die hat auch gesagt, wir haben das von Auge gesehen und wir haben dann halt einfach gefilmt.
Also da war eine Studentengruppe, die er aber, glaub, ich weiß nicht, ob der
Zeuge... Er hat die nicht gesehen, nein, er war auf der Straße oberhalb, vielleicht so, keine Ahnung, 8 oder 100 Meter verschoben und vielleicht 20, 30 Meter Höhenmeter höher und fuhr da auf der Hauptstraße nach Hause und hat dieses UFO gesehen. Er hat nicht die Studentengruppe gesehen, aber er hat das UFO gesehen und er hat uns bestätigt, dass das alles echt ist und genauso wie das auf Video
das,
war.
Das war der Zeuge Stefan und das Video bei uns, ich sehe, da fragen die Leute danach, das heißt UFO-Sichtung in Italien 2003.
Genau, also einfach auf den Kanal von Hangar 18B gehen und dann man kann im Kanal selbst auch suchen. Also da gibt es dann unsere Lupe und das muss man machen. Nicht die normale YouTube-Suche, weil dann sucht ihr in ganz YouTube, sondern wirklich die Kanalsuche. Und dort findet man das und auch alle weiteren Videos findet man dann mit diesen Stichworten, die wir dann sagen. Ja. Genau, da sieht man dieses Video. wirklich schräg. Und eben jetzt aus der Sicht dieses Zeugen war es aber so, dass er diese Beobachtung macht und dann taucht und dann irgendwann findet er dieses Video im Netz. Genau. Ne? Und ja, genau. Er hat es damals genau. gar nicht mitgekriegt. Ja. Und hat sich dann auf eure Veröffentlichung hingemeldet bei euch oder wie ist
nein,
das
gelaufen? Nein, wir haben das nicht veröffentlicht. Der hat sich einfach bei uns gemeldet und hat geschrieben.
Also der hat einfach so Initiativbewerbung.
Damals, genau, und ich war da und dann haben wir Kontakt aufgenommen.
Ja, wir haben ja die Rubrik eben mit den UFO-Zeugen und da hat er irgendwie Vertrauen gefasst zu uns. Also ich weiß gar nicht, ob 2 Stunden mit ihm telefoniert. Er hat ja auch sonst noch einiges erlebt. Leider ist der Kontakt, also wir haben eigentlich den Kontakt, haben wir durch Gerhard Gröschel bekommen.
Ja.
Er hat sich bei Gerhard Gröschel gemeldet und so entstand eigentlich der Kontakt. Und wir waren ja jetzt etwa vor 3 Monaten war das, waren wir in einem UFO-Kongress in Tessin, in Lugano. Da waren auch UFO-Forscher aus Italien vor Ort und wir haben das nochmal angesprochen und ja, die versuchen jetzt auch nochmal rauszufinden, was mit dem Video, ob das irgendwie wirklich ein Fake ist, wer hat das erstellt. Also wir hoffen, dass da vielleicht irgendwann noch Neuigkeiten dazu gibt, ja.
Das wäre wirklich interessant, ja. Und wie gesagt, man kann sich das Video da bei euch anschauen und völlig, völlig irre. Also ja, zu gut, ja, um wahr zu sein, kann man nur sagen.
Genau.
Ja, und halt auch wirklich so, dass am Ende, also alles, die ersten 10, 20 Sekunden, okay, könnte alles irgendwie konventionell noch sein, ja, mit so, ja, könnte alles noch reproduziert werden. Aber dann diese Beschleunigung am Ende, das geht nimmer mehr. Und
Es ist halt wie immer, hast du irgendeinen hellen Punkt am Nachthimmel, der sich irgendwie bewegt und ein Zeuge sagt was dazu aus, dann sagen alle, wieso keine besseren Bilder.
Ja, genau.
Und wenn du sowas hast, dann sagen natürlich alle, ja, das muss ja ein Fake sein. Aber eben, wir sprechen von 2003, natürlich konnte man damals schon solche Dinge erstellen, aber es war damals sicher nicht so, dass das irgendwie jemand zu Hause einfach so, weil er da mal Lust hat, sowas machen konnte. Also,
ja, sicher, also es ist ja gut gemacht. Also es ist mit der Kamerabewegung geht es total mit, das UFO. Und also es ist sehr verwackelte Kamera. Wie die Kamera geführt wird, das ist ja irgendwie alles schlüssig.
Es passt und unser Zeuge
ist der Zeuge einfach, ist ja überrascht.
Ich sah das.
Ja.
Und der bestätigt einfach...
Also euer Zeuge natürlich, ja, genau, aber jetzt der das filmt, der ist auch überrascht, ob des plötzlichen Abgangs dieses UFOs, das merkt man irgendwie also ein wenig an der Kameraführung. Also wirklich schräg, wen es interessiert, UFO-Sichtung in Italien 2003, da ist auch der Herr aus Tirol, der Stefan hast du glaube ich gesagt, heißt er, der das beschreibt. Eines der Themen, das wir uns heute vorgenommen haben, sind Erdstelle. Und jetzt, dass wir zumindest einen da jetzt rausgreifen, ja. Wir werden jetzt nicht alle besprechen können.
Ja, nee.
Es gibt wirklich so viele interessante Sachen da irgendwie.
Ja, wir haben mal, ich glaube, was haben wir 260 Videos produziert, seit wir das letzte Mal bei dir waren? Also,
Wahnsinn!
Ja, ja, und
das ist ja inflationär. Die haben sie ja fast 50% mehr. Wahnsinn.
Ja, und wir hatten natürlich noch das 10-Jahres-Jubiläum, wo wir ja alle Gespräche mit den einzelnen Leuten nochmal einzeln gebracht haben, weil wir uns einfach gesagt haben, wer schaut hinterher noch 10 Stunden Livestream, aber es gibt Themen, die sind interessant.
Da war Tarek ja auch zu Gast.
Genau, du warst auch zu Gast.
Vielen Dank noch. Ja.
Danke, die Ehre der Einladung. Ja,
ja, sehr gerne, also. Hat uns gefreut.
Ja, das war in meinem Feriendomizil.
Genau.
Ja, und auch durch die langjährige jetzt Zusammenarbeit mit Ramon kommen natürlich auch von ihm super Beiträge, wenn er unterwegs ist und eben die Vorträge, die wir filmen dürfen. Aber ja, einmal in der Woche mindestens versuchen wir selber eigenen Content zu drehen. Und ja, von dem her kommt das alles zusammen.
Aber eben das Highlight ist sicher, wenn wir rausgehen können, Erdstellen besuchen, dreckig werden.
Ja. Genau. Und Remo, du bist irgendwie so ein bisschen mein Held, weil du zum Beispiel der verschollene Erdstall, ja, also ihr geht's da
sehr, den wirklich, hast du dir rausgesucht.
Den haben wir jetzt ausgesucht. Also ihr wie gesagt, auch super gemacht. Es ist so richtig, es macht so richtig Spaß, dazu zu schauen. Mhm. Ja, man, ihr nehmt einem da so richtig auf eine Abenteuerreise mit. Da geht es halt in den Wald. Die Frau Helen Wieder ist dabei. Ja, großartige Dame, die auch bei mir schon mal zu Gast war. Und auch Hut ab, dass sie sich das alles noch antut.
Absolut.
Ja, aber also, ja, darfst du nicht ihrem Arzt erzählen.
Ich erzähle sie nicht, ich kenne ihren Arzt gar nicht. Ich kenne ihren Arzt gar nicht. Ich erzähle es ihm sicher nicht. Aber es ist halt, es ist alles öffentlich. Also vielleicht
genau. Nein, alles gut.
Wird das wahrscheinlich.
Ja, das Video ist cool, wie du sagst. Ich habe schon den Jungs gesagt, beim Schneiden, das wird super. Das ist eines unserer coolsten Videos, denke ich, so wegen dem Mitnehmen, wie du sagst. Also,
genau, ihr marschiert halt durch den Wald, sucht danach und dann fängt er an, den Boden zu sondieren. Der Simon sondiert den Boden, ja, da ist nichts. Und dann irgendwann findet es halt da irgendwo ein Loch. Ja, also das ist einfach so, wie es halt im Wald andauernd ist. Da irgendwo ein Loch, ein Fuchsbau, was der Henker was. Aber dann schaut sie, leuchtet es rein und okay, das ist er. Und man denkt sich dann irgendwie als Zuseher, Moment, was siehst du da? Und dann siehst du, wie Ramon da mit Remo mit der Kamera da reinklettert und dann ist er da drinnen und wirklich Jackpot, ja. Dieses Erdloch erweist sich als ein unglaublich sauber gearbeiteter. Ich glaube, einer der Gänge ist 40 Meter lang, der andere nur mal so in der Größenordnung. Naja. Beschreib es den doch mal.
Ja, also das war wirklich sehr spannend, weil das Interessante ist, Klaus, wo uns das eigentlich gezeigt hat, der war eigentlich in einem anderen Gangsystem drin, wo wir eigentlich danach gesucht haben und dann fanden wir diesen. Und er hat gesagt, nee, der ist viel zu groß, also da muss noch mehr geben. Und
Klaus. Er sprach von 12 Metern und eine Abzweigung von 5 Metern. Genau. Und nach dem haben wir eigentlich gesucht und dann kam das. Ja.
Und dann kam da und das würde
ja. Also ihr habt einen anderen Eingang gefunden.
Also wir haben einen anderen Erdstall gefunden.
Ihr habt einen anderen Erdstall, okay.
Ja, eigentlich suchten wir noch was ganz Kleines.
Also nach einem L-Form, also gemäß Beschreibung von Klaus.
Ja. Aber das ist ja noch schräger, das heißt, ihr habt da wirklich durch Zufall einen völlig anderen Erdstall gefunden und ihr habt jetzt diese Stelle, die Ramon beschrieben hat. Der war, glaube ich, oder nein, der
Ramon war nicht dabei dort.
Der ursprünglich diesen Erdstall gefunden hat. Aber so Klaus, wie, Klaus, das, was er beschrieben hat, habt ihr gar nicht gefunden.
Nee. Sondern genau.
Unglaublich.
Also da waren wir wirklich erstaunt und ich glaube auch darum kommt das so gut rüber im Video.
Ja, genau.
Also positives Fluchen, sage ich immer. Ja, shit. Oh,
hey, also Jackpot. Wir hätten Gummistiefel mitnehmen müssen zum Beispiel, genau, weil eben wir dachten 12 auf 5 Meter, das ist ja easy und wir hatten nichts dabei und dann kam Wasser. Also
nichts Junges, aber selbst für Schweizer war es ja da so richtig euphorisch. Ja, also.
Ja, absolut.
Ja, da können wir auch feiern.
Ja,
aber das Interessante ist, es würde noch weitergehen. Also da haben wir auch Projekte, jetzt ein bisschen nicht erste Prio, aber zweite, hoffentlich dritte, also max dritte, wo wir rangehen können mit anderen, mit etwas mehr Leuten, damit wir da, also man sieht ja, er ist komplett verschüttet weiter hinten bei Meter 50.
Und der geht ja gerade, dieser Gang geht gerade in den Hügel rein.
Ja,
Der ist am Ende verschüttet. Das ist interessant.
Also da muss man sicher mal rausbuddeln und auch der, wo nach links weggeht, eigentlich der.
Ja, aber der geht nachher raus. Nach.
Die Frage ist, geht er raus oder nicht?
Ich finde das Interessante, weil dieser Querarm, der geht eigentlich ja dem Hügel entlang. Der ist nicht tief. Mhm. Da hat es vielleicht, keine Ahnung, 2-3 Meter Erdboden drauf. Mhm. Das macht auch keinen Sinn, wenn du was abbauen willst, dann gräbst du nicht dem Hügel entlang, der unteren Kante entlang. Und der eine, der gerade reingeht, wie du gesagt hast, der ist verschüttet am Ende. Und ja, wir bräuchten da aber natürlich ein paar Leute, weil das können wir nicht selber raustragen, das ist unmöglich. Ja, da müsste man schauen, was dahinter ist.
Ja, aber es sind Projekte für den Sommer. Da sind wir aber mit Ramon, der hat dann auch noch nicht gesehen, Ramon Zürcher, wo wir auch unterwegs sind. Also da müssen wir Daten finden und dann kommen weitere spannende Videos zum verschollenen Erdstall.
Genau, und ihr findet da auch eine Rille am Boden. Mhm. Und ihr fragt euch da, ob die aus Holz ist. Ich meine, könnt ihr zu dieser Rille noch ein bisschen was sagen?
Ja, das Interessante ist, das ist der Quergang. Also das heißt, man da, wo ich einsteige, also wo das Feld vorne dran ist und dann in Richtung Hügel reingehe, noch die Äste da wegmache zum Reinkriechen, das sind circa 15 Meter, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo man reinkriecht, dann auch aber immer höher wird, also man kann dann stehen. Dann geht links und ein bisschen weiter versetzt etwas rechts dann der andere Gang weg. Wenn man da ins linke Gangsystem geht, dann hat man wirklich noch die Rillen. Also Rillen. Es sieht aus wie ein Holzdoppelboden. Das heißt, es sind wie Äste, Balken, aber runde Balken im Durchmesser von circa 7 bis 12 Zentimeter, wo da als Boden reingelegt, also wie ein Hohlboden, kann man so sagen, da reingemacht wurde zum Ausnivellieren, wo sehr spannend ist. Warum hat man das gemacht? Da habe ich noch bis jetzt keinen Reim drauf. Wieso?
Aber auch dieser Gang ist ja eigentlich eben dem Hügel entlang unten. Also da kommst du irgendwann raus. Wie wenn da...
Außer es gibt noch eine Rechtskurve, wo es wieder reingeht.
Ja, natürlich. Ja, genau. Ja. Aber ich frage mich mehr, sind diese Dinger wirklich gebaut worden, als die Hügellage so war, wie sie heute ist? Also... Oder war da mal mehr Hügel und deswegen hat man das so gebaut? Oder man hat nach was gesucht vielleicht auch, aber da müsste der ganze Berg jetzt weg sein, von einem Gletscher oder so, weggeschliffen worden. Also das ist immer die Frage. Ist das uralt oder ist das nur alt? Also,
ja gut, das ist sowieso die Frage, die Datierungen und so weiter. Ja. Aber ihr vermesst die Dinge inzwischen ja auch, also muss ich auch sagen, großartig. Also auch die Frau Wieder, die Helen, war ja da ganz begeistert davon.
Ja, ja.
Also ihr macht da mit LiDAR, glaube ich,
genau.
Macht sie da Vermessungen, sehr genaue, und dann reproduziert sie ja das Ganze als 3D-Modell. Also wirklich super aufbereitet. Und die Höhe des Stollens ist so 62 bis 3 Meter. Puh, man ist ja irgendwie also auch die Frage, warum macht man denn so hoch, wenn man was sucht? Ich meine, dann und auch eben sehr schön gearbeitet wiederum. Und ihr stellt ja auch da Parallelen zu einem anderen Stollen im Krauchtal auf. Und ich glaube, dieser Stollen, der ändert ja auch dann am Ende so abrupt, ne?
Also bei der einen Seite ja, beim Arm, wo rechts weggeht, da auf jeden Fall.
Das heißt, der ist also durch den Stein getrieben. Was ist das für ein Stein dort? Ist das Kalkstein oder ist das...
Also Krauchtal meinst du
jetzt? Nein, ich meine jetzt den verschollenen Erdstein.
Ja, den verschollenen, ja. Der hat am einen Ende nochmals eine Verzweigung und dann neben diese Wand, die einfach abrupt endet.
Genau.
Und da ist Wasser drin und Remo und auch... wir haben uns nicht getraut, da reinzugehen, weil...
Also wir hatten nicht die richtige Ausrüstung dabei.
Ja, natürlich.
Dabei, einerseits und zweitens...
Wenn du da absäufst, also wenn das drei, also Sand, das war sah nach Sand aus, also da musst du irgendwie zumindest
Sicherung
haben. Genau, also kannst du nicht einfach rein, aber keine Ahnung, könnte dort runtergehen vielleicht. Ja. Das andere Ende war so eine Höhle, eine Art. Also.
Ja, aber eben, die ist auch also es sah für mich aus wie zugemauert, und das sieht man auch im Video. Also das ist nicht verschüttet oder so. Eher der Gang hinten, das ist ganz klar, dass es verschüttet ist. Aber wenn ich den Vergleich ziehen muss, du hast das vorher erwähnt, Tarek, betreffend Krauchtal, das ist nicht die gleiche, also
nö, das ist
nicht schön andere, rechtwinklig, zack, runter, wie jetzt wenn du im Wohnzimmer die Wand anguckst, ja, zack, zack, Ecke, 90 Grad.
Krauchtal ist der krasseste, den wir je gesehen haben. Also von der Bauweise und so weiter, das macht null Sinn mehr für irgendeine Suche nach egal was.
Also der Verschollene ändert nicht so komplett in einem rechten Winkel quasi schön gearbeitet.
Nee. Aber er hat einen Abschluss beim einen Gang, der wirklich auch wieder wie eine Platte hinterlässt. Also der Fels ist schön flach abgeschlossen, also nicht irgendwie, ich finde da nichts, also höre ich auf, sondern es ist, und wie gesagt, dort ist Wasser drin und Sand am Boden, also da müssten wir nochmals rein.
Also er ist, also für das, dass er eigentlich so wie wir es entdeckt haben, ist es schon sehr schön gearbeitet, zum sagen, ich bin jetzt da am Ende.
Ja, ja.
Statt einfach so eine Rundung, da kommt nichts.
Aber bei Krauchtal ist halt alles so schön gearbeitet. Extrem, also der ganze Gang, nicht nur das Ende. Oder?
Und die Decke auch.
Ja, genau.
Unglaublich.
Das ist jetzt da nicht so. Die Frage ist, ist das A älter oder hat das mit dem Gestein zu tun? Weil es ist nicht das gleiche Gestein. Ja. Das ist Fakt. Jetzt kann man mehr weisen, hat es mit dem Gesteinsart zu tun oder hat man die Technik ein bisschen mehr verloren?
Aber große Teile dieses Erdsteins sind ja noch gar nicht erforscht von euch. Ne? Also ihr habt's da gibt es ja noch, wie du selber sagst, einige Bereiche, wo ihr jetzt beim ersten Mal nicht vorgedrungen seid.
Genau. Ja. Und vor allem müssen wir da diesen wirklich auch nochmal noch mit LIDAR vermessen. Das haben wir in der Tat noch nicht gemacht, da wir die Technik noch nicht hatten, dazumals. Aber wie so etwas ist, wenn du etwas Neues entdeckt hast, bist du zuerst mal geflasht. Das ist ähnlich wie mit einer UFO-Sichtung. Okay, wieso hast du mich gefilmt? Ja, es ging so schnell. Und da bist du begeistert, da willst du alles aufnehmen, was du da siehst. Ja, und darum musst du zweimal rein, dreimal, das hatten wir auch beim Labyrinth machen müssen.
Es ist halt so, wir dachten 12 Meter und ein Abzweiger von 5 Metern. Also wenn du zu Hause packst, dann überlegst du dir, was nimmst du mit. Und wir haben ja nicht nur unsere persönlichen Sachen, sondern noch die ganze Technik. Also ja, wir müssen da reduzieren. Und wenn du sowas erwartest, dann rechnest du nicht mit 30 Zentimeter hohem Wasser, durch das du dann gehen musst. Also lässt du die Gummistiefel zu Hause.
Olli, du musst mit allem rechnen. Du musst sogar damit rechnen, dass plötzlich Schwupp macht und du bist aber ab. Und
dann brauchen wir ein LKW, wo wir unsere Dinge... Und es ist, das kostet alles Geld, Zeit etc.
Also, und Nerven.
Nerven auch, ja.
Nerven geht noch eigentlich, weil das, die haben aus Stahl, wenn man je nachdem, egal welche
Höhle. Du schau, Remo, du.
Lottenhöhle.
Aber es ist absolut spannend und auch dank Feedback von Zuschauern und Kommentaren. Klar, da geht es zum Teil um Sicherheit, wo wir wirklich großen Wert drauf legen, vor allem beim Abseilen etc. Ja, ich weiß, es gibt Gase, die schmeckt man nicht, riecht man nicht etc. pp. Wir können CO2-Messer mitnehmen, aber wir sind nie alleine in einem Gang. Das will ich auch mal ganz klar sagen, macht das nicht. Geht immer Minimum. Ja,
definitiv. Das, was ihr da macht, sollte man sowieso nicht nachmachen, ganz ehrlich.
aber jetzt ganz ehrlich muss man auch sagen, dass wir in keinen Stollen waren, die irgendwie jetzt wirklich tief im Berg oder keine Ahnung, weißt du? Also natürlich kann immer irgendwas passieren. Ich will das nicht schönreden, aber es ist auch nicht so, dass wir uns da jetzt irgendwelchen extremen Gefahren ausgesetzt haben. Das ist wirklich nicht so. Also wenn du Fahrrad fährst durch die Stadt ohne Helm, bist du wahrscheinlich größerer Gefahr ausgesetzt, als wir da waren.
Also, vor allem, wenn ein UFO kommt.
Nur ganz kurz zu dir, zu Olli. Wir haben auch noch einen der Wittenmacher, wir haben genannt, da hat es noch Risse in der Decke, die haben auch dokumentiert.
Da gehen wir dann aber schnell auch wieder raus.
Da haben wir auch gesagt, shit, Jungs, also ich habe ein mulmiges Gefühl, das sage ich, ich, Remo.
Ja. Wir sind gleich.
Also. Und dann haben wir so ziemlich schnell die Hufe gekratzt, da, weil, nee.
Wenn der Remo mal raus wird, dann sollte man raus.
Nee, wir sind keine Draufgänger, weißt du, das möchte ich damit sagen.
Naja, schon, in gewisser Weise, aber ihr seid halbwegs vernünftig, Gott sei Dank. Nicht, dass irgendwann einmal dann...
Bei dem halb vernünftig, okay, dann können wir so stehen lassen.
Halbwegs vernünftig. vernünftig. Ja. Ja. Genau, Lottenhöhle, nachdem fragt Eiskristall. Tarek, frag doch mal die Jungs nach den Forschungsergebnissen von Erdstahl Lottenhöhle. Was hat die Rauchbombenexplosion ergeben? Ja. Und was haben sie über den schwarzen Stein in der Deckenbohrung herausgefunden? Genau. Also wenn man da sucht nach Lottenhöhle, glaube ich, dann findet man die Videos. Sind, glaube ich, auch mehrere in dem Fall.
Ja, genau. Zwei Stück, ja. Die Erstbegehung und dann unsere Experimente mit, wie gesagt, Rauchbombe. Ja.
Genau. Aber der Erstbegehung, Begegnung oder Begegnung, Begehung. Hat der hat ein sehr ungewöhnliches Profil, eine rechteckige Form. Ja. Auch die Frage, warum? Das macht man da nicht, ist ja total viel extra Aufwand. Also diese spitz zulaufende Form, das hat ja auch irgendwo einen Sinn. Erstens stabiler. Ja,
normal.
Und zweitens.
Kommt schnell vorwärts.
Ist es irgendwie logisch aus dem Arbeitsvorgang heraus. Ja. Und dann natürlich am Ende habt ihr da ein rätselhaftes Bohrloch gefunden und da ging ja dann die Mystery Geschichte los.
Ja, das war echt spannend. Also ich meine, das Foto, das habe ich geschossen mit dem iPhone 13 Pro nach langem Hantieren zum endlich mal irgendwie 8 bis 10 Zentimeter Durchmesser Bohrloch da hochgehalten habe und dann...
1 Meter hoch war das
circa,
Ding.
Genau. Erzähl's vielleicht noch ein bisschen, beschreib's noch ein bisschen, wie das ausschaut und also man kann sich dann eh genauer anschauen, aber jetzt...
Also wenn man da reinkommt, wie du schön gesagt hast, es läuft sich immer mehr spitzen zu und schlussendlich hat man, also man kann nicht mehr stehen, es ist eine Höhe von knapp 70 Zentimeter vom Boden bis zur Decke, also man kriecht da eigentlich rein und wenn man drin ist, ganz am Schluss in der Ecke rechts hinten hat es ein Bohrloch, das ist... 10 bis 12 Zentimeter im Durchmesser,
vielleicht geht hoch. Senkrecht hoch.
Senkrecht hoch in die Decke, genau.
Und man sieht, am Anfang sieht man noch rein sozusagen, abgebrochen. Ja, genau. Und man kann unten dann reinschauen und dann geht es halt in den Felsen.
Dann sieht man einen schönen Kreisform. Vorhin hat man nur die Halbkreisform. In dem aber noch ein kleineres Bohrloch eigentlich existiert, also ein halbes Bohrloch, so muss ich sagen, ja, ist auch halbiert. Und dann fotografiere ich da hoch und sehe auf dem Foto nachher ein schwarzes, silbers glänzendes Gestein und sage, hey Jungs, da ist das, also da ist wie ein Deckel drauf, also... Ja. Komplett anders zur Farbe.
Zwei Drittel hat dieser komische Stein eingenommen und ein Drittel war noch so ein normaler Sandstein, aber auch der sah aus wie ein bearbeiteter Block. Also der es war eine schöne Kante. Und auf der linken Seite dieses zwei Drittel des Bildes, dieser schwarze, wie so ein Kristall, wie diese...
Ja, wie so ein Katzengoldstein. Also,
ja, genau, schwarz. Katzengoldstein oder Pyrit, ja. Oder wie wenn du so einen violetten Kristall hast, der so Spitzen hat. Mhm. Alles flach, aber mit so Spitzen. Mhm. So war das, aber schwarz.
Genau.
Also und glänzend schwarz. Genau.
Dann haben wir ja noch das Lasermessgerät mitgenommen, also das normale Baustellen-Lasergerät, wo jeder Handwerker in seinem besseren Werkzeugkasten drin hat, zum Ausmessen der Decke, wie lang das die ist, wie hoch etc. Dann haben wir gemessen, da waren wir, glaube ich, 96, 97 Zentimeter, wo wir gesagt haben, hey, oh, spannend, da müssen wir nochmal hin und eine Gesteinsprobe nehmen. Halbes Jahr, dreiviertel Jahr später kam das zweite Video, also respektive waren wir da, haben das alles aufgenommen. Da war Ramon Zürcher auch dabei.
Ja, Helene war dabei.
Helene war dabei, genau, Helene wieder.
Und Röschu natürlich.
Genau, also wir haben von Routergängen über Doktorantinnen.
Eigentlich Professorin.
Professorin, genau.
Sie mag es nicht so.
Genau, und... Unsere verwirrte Wenigkeit, nein, Spaß, wollten wir alles dokumentieren und dann wollten wir eigentlich, haben wir uns wirklich vorbereitet mit Aluminiumrohr, ein Mini-Grip-Säckchen, das ist so ein Plastiksäckchen, wo man Proben nehmen kann,
Mit dem Rohr wollten wir kratzen oben, genau, und dann im Säckchen auffangen und dann in ein Labor. Wir hätten schon ein Labor gehabt.
Richtig.
Ramon hat schon, ja.
Also diesem schwarzen Stein.
Ja, genau. Schon
wieder ein schwarzer Stein. Kommen ja andauernd da irgendwo vor. Ja. Und,
ja. Wir wollten eine Probe nehmen und Ramon hätte bereits ein Labor gehabt, genau, zur Hand.
Analysiert.
Genau, dann.
Ja, und dann, wie man gut im Video auch sehen kann, wusste ich ja bereits, dass es circa zwischen 90 und sagen wir 1,15 Meter war. Und wir haben extra dafür, weil der Raum nicht so hoch ist,
haben wir mitgenommen.
Aluminiumrohre zubereitet auf 50 cm Länge. Und als ich das vierte drin habe, also da waren wir bereits bei 2 Metern, ich sage, hey Jungs, aber das ist faul.
Ja, der ist weg.
Und da war dieser Stein nicht mehr drin.
Beide waren nicht mehr drin, sowohl genau, dieser schwarze als auch ein Drittel dieses anderen, also genau, weg.
Was wirklich sehr spannend ist, und wir haben es auch noch versucht, mit dem Handy wieder zu fotografieren, sahen wir es nicht. Dann haben wir mit dem Baulaser diese Höhenmessung nochmals durchgeführt, circa 5 Minuten lang. Da kamen wir von 2 Meter bis, der höchste war, glaube ich, fast knapp unter 5 Meter.
5 Meter knapp.
4 Meter, ja. 88 etc. Irgendwie sowas. Das war natürlich sehr verblüffend, weil mit dem haben wir nicht gerechnet.
Ja. Und beim ersten Mal war da wirklich nach relativ bald.
Einem Meter Schluss.
Knapp einem Meter, also 6 oder 98 war Schluss.
Ja.
Und wir haben ein Foto, Winkel, wir haben gemessen mit dem, und dieser Laser, wenn Remo gesagt hat, irgend so ein Baulaser, also das ist ein Laser für 150 Bosch. Euro vom Bosch, also nicht irgend so ein Billigstück aus China oder so. Das Ding funktioniert auf den Millimeter, und ja, das war alles weg. Und jetzt war diese Röhre plötzlich oder dieses Bohrloch plötzlich mindestens 5 Meter hoch. Mhm. Und ja, wir haben den Boden abgesucht, da war nichts. Also das kann ja nur weggehen, diese Steine, wenn da irgendwie im Felsen drin Wasser fließt. Wenn die, sagen wir mal, in einer Höhle, genau, obendrauf liegen auf dem Bohrloch und Wasser fließt. Und wir sind dann noch mit der Endoskopkamera von Ramon rein und man sah da nichts. Also das war einfach ein Bohrloch. Also man sah keine Höhle. Das ging einfach... Ich weiß nicht mehr, sind wir 3-4 Meter hochgekommen?
2,50 Meter mit der Endoskopkamera.
Mindestens, ja, ja, also ja, weit über den Ort, wo diese Steine waren, und
genau,
da war keine Höhle und nichts. Das war einfach ein Bohrloch und diese Dinge waren weg. Also. Recherchiert haben, wieder zurückkamen und dann war einfach alles anders. Also, die Rauchbombe, ja, das war dann unsere Idee, die hatten wir natürlich vorher schon. Simon hat da das Ding organisiert, war nicht ganz einfach, und ja, wir dachten, wir stecken da mal eine Rauchbombe rein und schauen, ob wo und ob da oben was rauskommt, und das haben wir dann gemacht. Und
Tarek, hörst du uns noch?
Ja, ja, ich höre euch.
Ah, okay.
Ja, super. Also, ich war jetzt so kurz verwirrt, Entschuldigung.
Nicht, das ist mir dann noch ein Problem.
Ich muss nur kurz erklären, ich war jetzt kurz weg, weil Stefan Franke hat dann irgendwie zurückgerufen, weil das war einer derer, die ich dann angerufen habe, testweise, weil ich irgendwie aus irgendeinem Grund...
Alles gut, ja.
Und, whatever, ja.
So, wir sind ja... Alles gut.
Stefan, hey, falls du das hörst, sorry, ich wollte...
Alles gut. Ich habe nur gerade die Schrattler Hansi vom Kommentar. Tut mir leid, ich weiß nicht, ob du er oder sie bist. Ihr müsst da ein Remote-View machen, wo der Stein jetzt ist. Wir haben eine Remote-View gemacht. Da muss ich noch die Erlaubnis einholen, dass wir das veröffentlichen dürfen. Ganz eine verrückte Geschichte.
Kleiner Spoiler. Wenig anders zu erwarten, ja.
Ich weiß, dass es kommen wird. Ich weiß auch, die, wo es gemacht hat, das Remote Viewing, absolut vertrauenswürdig ist. Ja, aber seid gespannt, das kommt.
Ja, und oben kam kein Rauch raus, dass wir das noch schnell auflösen vielleicht. Wir standen da sicher eine Dreiviertelstunde insgesamt, mindestens. Da kam nirgendwo irgendwas raus. Auch hochinteressant, weil es gab dann Leute, die sagten, weil wir das unten mit dem Lappen versiegelt haben, könne ja der Rauch nicht aufsteigen. Natürlich stimmt das in den ersten paar Minuten. Aber Remo ging dann rein und hat das ganze Ding wieder rausgenommen. Also von da an zog das einfach rauf und ja, kam nichts raus. Ja,
von
also,
da kommt der Kamineffekt wieder.
Ja, genau. Ja, ja.
Das nächste Mal, was wir sicher mitnehmen können, also war auch unser erster Versuch, dürfen ja, wir sagen, müssen wir entweder eine Rauchmaschine mitnehmen oder ja, vier, fünf so Rauchbomben, sage ich ja, mal, ja. Zum, wo wir da zünden können, damit wir wirklich mal eine saubere Ding. Aber das Interessante ist ja, wir sind davon ausgegangen, dass es ein komplettes Rohr hochgeht.
Ja.
Und somit können wir eigentlich indirekt sagen, es geht nicht direkt nach oben, sondern es hat,
ja, es hat noch irgendwas
irgendwelche ja, Seitengängen ja, etc., was auch immer, ja, wo spannend ist. Also da kommen wir auch mit anderer Ausrüstung wieder dahin. Mhm. Und da gibt's
auch bei der Lottenhöhle gab es so Kommentare, die schrieben, ja, das ist vom Militär. Dazu muss ich einfach sagen, das macht null Sinn. Also einfach schon die, wenn man reingeht, geht das zuerst wieder dem Hügel entlang. Also man hat oben nicht viel Schutz sozusagen, wenn da, ich rede jetzt nicht von Bomben heutzutage, aber selbst im Zweiten Weltkrieg, also wenn da irgendwas fällt, dann fällt die Decke ein. Also du würdest sowas, wenn schon, gerade in den Berg treiben. Und das Zweite ist, es ist wieder eine absolute Falle. Also wenn du da drin bist und der Feind kommt, dann bist du verloren. Dann macht er ein Feuer vorne dran und dann kann er einfach warten.
Also, ja, und auch von strategischer Natur aus gesehen, von einem Militarist, ist das nicht interessant dort. Also das
ja, nee,
ist,
es ist völlig...
Ja, wie immer, rätselhaft. Ja. Und es ist jetzt Stefan Franke übrigens wirklich in der Leitung. Und lustigerweise, jetzt habe ich ihn anrufen können. Übrigens, jetzt funktioniert es bei mir wieder, dass ich raus anrufen kann.
Das war nur, ist so ein heikler Podcast mit dir.
Ich habe keine Ahnung, was... Ich habe wirklich keine Ahnung, was da los war. Hallo Stefan.
Ja, hallo. Erstmal Grüße in die Runde.
Ja, wir sind zurück.
Also du konntest mich vorhin nicht anrufen, weil ich Skype noch gar nicht anhatte.
Aber ist egal, aber eingeschaltet. Wir hatten am Anfang der Sendung, aus irgendeinem Grund konnte... Ich habe angerufen, aber da kam nichts an bei der Gegenstelle. Aber bei dir hat es jetzt wieder funktioniert. Ich habe keine Ahnung, was da heute los ist. Ist egal. Ah, Stefan,
okay. Ja, okay.
Was hast du das auch geviewt, diesen Stein? Nein. No.
Also da geht es um dieses schwarze Glitzern in dem einen Erdstall, oder?
Ja. Es geht um das schwarze Glitzern in dem Bohrloch, das am Ende dieses Erdstalls gefunden wurde, wo dann am Ende eben, ja genau, dieses schwarze Glitzern zu sehen war und dann war es weg.
Ja genau, dazu wollte ich was sagen. Also erstmal danke an das Team von Hangar 18B. Also durch euch weiß ich, dass es auch in der Schweiz Erdstelle gibt und ja, super danke, tolle Videos. Also ich habe noch nie so ausführliche Erdstallvideos irgendwo gesehen.
Genau, wirklich Wahnsinn, echt.
Mhm. Macht und, Spaß.
Ja, vielen Dank.
Also da wollte ich euch direkt mal was fragen. Es gibt ja Erdstelle in Österreich und in der Schweiz. Mhm. Also Österreich, vor allem Steiermark und so. Wisst ihr irgendwas über Erdstelle im Allgäu oder in Tirol?
Nein. Okay. Sorry. Also schon bei uns sehr schwierig, überhaupt solche Dinge zu finden. Also und wir sind nicht die Erdstallexperten, also wir versuchen das so gut wie möglich zu machen, aber wir haben, da müsste man vielleicht Helen Wieder fragen, ob sie was kennt. Also wenn du Interesse hast, Kontakt machen, dann können wir Helen fragen, ob sie...
Ja, gerne. Also weil ich wohne da in der Gegend und es gibt halt quasi östlich und westlich von mir gibt es scheinbar viele Erdstelle, aber jetzt genau da in der Mitte, so Allgäu-Region und Tirol, da habe ich noch nichts gehört. Also ich kann mir aber vorstellen, da müsste es da eigentlich auch was geben.
Aber ja, ist durchaus möglich, ja, absolut. Und eben Helen hat auch den Kontakt zu Frau Siemader, die Erdstahlforschung in Deutschland leitet, etc. Also da gibt es ganz viele Kontakte und ja, ich denke, da findet man was raus dann. Mhm. Mach mal oder schick uns doch ein Mail über hangar18b.com, da gibt es ein Kontaktformular und dann leiten wir das weiter an Helen und fragen sie mal.
Ja, ja, der Mario und Timo hat ja unsere Koordinaten.
Ah ja, Mario und Timo, genau.
Ja. Also in Österreich hat es ja am meisten Erdstelle.
Ja, natürlich.
Und aber es gibt vor allem natürlich im Osten von Österreich hat es am meisten.
Ja, aber er hat ja eine konkrete Frage und wir wissen ja nicht.
Ja, aber es gibt eine Landkarte von Kusch. In einem seiner Bücher, da ist eine Landkarte drin. Das sind alle Erdstelle, die bekannt sind, eingezeichnet. Das sind etwa 800 Stück. Und da sieht man, dass es auf ganz Österreich verteilt ist und bis hoch nach Bayern.
Das ist sogar im Gabi Lukacs-Vortrag, den wir gerade veröffentlicht haben, ist diese Karte meiner Meinung nach kurz eingeblendet.
Ja, und da sieht man es halt überall.
Rätselhaftes Österreich auf unserem YouTube-Kanal. Schau mal rein. Halt
Im Westen hat es weniger als im Osten.
Also ich glaube, in einem seiner Bücher ist die auch drin, aber vielleicht eine ältere Variante davon.
Ja.
Also ich bin ja einer der Remote-Viewer, die schon mal auf Erdstelle geschaut haben. Mhm. Und wir haben damals, unser allererstes Projekt war 2015, der Erdstall in Kritzendorf.
Da gibt es eine Sendung drüber, die ist sehr, sehr hörenswert.
Und ja, es war noch ein recht oberflächliches Projekt damals, aber ja, trotzdem interessante Sachen rausgekommen. Und als ich euer Video gesehen habe, mit diesem Bohrloch mit dem schwarzen glitzernden Zeug drin, da ist mir eine alte Skizze aus diesem Projekt aufgefallen, wo man scheinbar versucht hat, irgendwie von unten an irgendwas Glitzerndem heranzugraben. Okay. Also man schaut quasi, es gibt eine Skizze, die sieht fast genau aus wie das, was ihr da in dem Erdstall gefunden habt. Ja. Ist nicht derselbe Erdstall. Also damals wusste ich noch gar nicht, dass es in der Schweiz welche gibt, aber ja, ist schon sehr ähnlich. Also wenn man das bei mir auf dem Blog sieht, erkennt man schon wieder.
Das ist spannend. Kannst du deinen Blog bei uns via Kontaktformular hinterlassen?
Gerne.
Weil die Remote-Viewerin, wo der Lottenhöhle geviewt hat, die hat was Ähnliches gesagt. Und das möchte ich gerne mal vergleichen.
Ja, gerne. Ja, und ich habe es halt zufällig gesehen. Also in der Session wirkt es damals so, als hätte man gezielt nach diesen Dingern gesucht, was immer das ist, dieses Glitzernde.
Mhm.
Jetzt wäre das irgendwas Wichtiges.
Spannend.
Ja, also dann ist es doch Bergbau, ne?
Ja, nee, also diese Höhle, die Lottenhöhle, das ist kein Bergbaustollen, wirklich nicht. Also,
kein klassischer, ja.
Nee, das ist einfach Schwachsinn. Das,
nein, aber wenn man dann.
Also, weißt du, irgendwie, das ist einfach.
Nein, Olli, ich meine nur, wenn man nach dem gesucht hat, nach diesem schwarzen Stein und der extra dann noch raufgebohrt hat, dann wäre es so eine Art Bergbau, keine Ahnung.
Ja, gut, aber es ist interessant, okay, aber wie. Was ist das denn? Also,
ja,
der schwarze Stein. Also,
ja, keine Ahnung. Allem, wer hat denn dann weggeholt? Also,
es ist wie wenn die UFOs von uns selber gemacht sind, ist ja auch interessant. Weißt du, wie ich meine? Also wenn das, wenn die da gesucht haben, ja, aber dann möchte ich wissen, nach was haben die gesucht? Also, ja.
Nee, also ich denke, es hat vielleicht auch mit der Funktion des Erdstalls zu tun.
Aha.
Ich glaube, Dr. Kusch hat mal gesagt, dass irgendwie alles, was er so als ja, richtigen Erdstall qualifiziert, dass das irgendwie immer mit einer Quarzader zusammenhängt, die da irgendwie darüber oder darunter verläuft. Und dass das vielleicht energetisch da mit der Funktion zu tun haben könnte. Aber ist jetzt rein Spekulation von mir.
Ja, wir haben keine Quarzader gesehen dort, also das ist wirklich Sandstein mehr oder weniger, also ja.
Vielleicht war das schwarzer Quarz, den du da am Ende gesehen hast.
Ja, okay, ja.
Das kann es wir können es ja nicht belegen, weil wir haben es einmal gesehen, also
fotografisch, wir haben es klar gesehen.
Ja, weil du kannst nicht den Kopf da irgendwie so komisch reinquetschen, dass du das siehst. Du hättest es gemacht.
Aber es ist keine Frage, ob das...
Du hättest es sicher gemacht,
da, weil da waren wir extra dahin.
Und es ist keine Frage, ob das da war oder nicht, weil wir haben nicht nur dieses eine Foto, wir haben Dutzende Fotos und wir haben das Schärfste genommen, um im Video zu zeigen. Also das Ding war da, das ist keine Frage. Das ist, ja, wohin das jetzt ging.
Das ist die Frage. Also ich sage immer wieder, ich wäre gerne eine Maus, auch mal zum in die Vatikansbibliothek gehen, aber das ist ein anderes Thema. Aber da hätte ich locker Platz gehabt zum Raufklettern und schauen, was da los ist.
Das Interessante war, dass auch Röschu und ich, wir haben etwa wirklich gleichzeitig gesagt, Black Goo. Ja, weil irgendwie...
Ein anderes Thema.
Ja, da wissen wir dann so viel mehr, ne? Weil was ist jetzt dann Black Goo? Ne?
Keine Ahnung, ja. Ich weiß es nicht.
Ja, also was wir wissen, ist, dass der Professor Kusch, der ja Erdstelle in Klosterneuburg bei Wien untersucht hat, und in diesen Erdstellen, da sollen ja auch Quarzsteine gefunden worden sein. Es gibt ja so Aussparungen, die heißen Hon, wie heißt das? So Nischen, ja? So Hand. Einbuchtungen, also Handgröße, und dass man dort Quarzsteine gefunden hat, das waren auch so schwarze, glänzige, die auch ein bisschen grün leuchten konnten, wie sie Professor Kusch beschreibt. Und die sind ja auch alle weg.
Okay, aber wo hat man die gefunden? Also in der Apostelzeche?
Ja.
Also dort hat man, in der Apostelzeche hat man so einen schwarzen Stein gefunden, der ist ja auch, da habe ich auch Fotos auf der Seite. Da hat auch der Bernhard Reicher ein Experiment gemacht mit einem Kristall. Das findet man alles in einer Sendung, in der letzten Sendung mit Bernhard Reicher. Stefan, du weißt es, glaube ich, oder? Du warst ja da auch dabei.
Genau. Ich war jetzt noch in keinem richtigen Erdstall, aber ich war mal in der 12-Apostel-Zeche letztes Jahr.
Genau.
Und da habe ich auch den schwarzen Stein gesehen, den großen. Gab es noch ein paar andere, kleinere schwarze Steine. Aber der große war eigentlich am interessantesten. Da lagen dann auch so verschiedenste Experimente drauf, so eine Kristallkugel und verschiedene Gegenstände, ob das irgendeine Wechselwirkung macht. Und Bernhards Kristall, der lag ja mal über Nacht dort. Ja. Und dann konnte er auf einmal, wenn man ihn mit UV-Licht bestrahlt hat, konnte er von innen heraus leuchten.
Genau, und das, die Stelle, wo er gelegen hat, den Abdruck hat man auch gesehen. Also wirklich
den strange. Den hat man immer noch gesehen, ja.
Also keine Ahnung, vielleicht gibt es für all das ganz banale Erklärungen, wenn physikalische bekannter physikalischer.
So banal ist das nicht.
Nein, mir kommt es auch nicht sehr banal vor, aber ich sage nur.
Du sagst es schön, Tarek. Ab und zu gibt es ja Kommentare, ja, wieso habt ihr noch dieses Experiment nicht gemacht und dieses und das und bla bla bla. Hey, Du gehst in so ein Ding hinein, willst es vermessen etc. pp. Und du weißt gar nicht, was du da alles findest. Also du kannst genau alles mitnehmen und sagen, wenn wir so einen schwarzen Stein finden, brauchen wir UV-Licht.
ja, natürlich.
Zum Beleuchten, damit eventuell das Ding leuchtet. Oder wir brauchen Y-Adapter für einen Alphorn, wo zwei Leute reinblasen können zum
Vorsicht, Raymond.
Ich sage einfach, weißt du, was ich meine?
Also, sonst wirst du am 4-11-Fall.
Du kannst ja gar nicht alles mitnehmen, weil sonst hätten wir die halbe Welt im Rucksack und das geht einfach. Also,
wo ist halt das Problem jetzt? Ich meine,
ja, das. Also ein Alphorn habe ich zu Hause, dann
kein Y-Stück.
Na bitte, machst du nochmal ein Y-Stück und dann müsst ihr noch die richtigen Frequenzen rausfinden. Ich glaube, es ist A, D, G und B. Nein, ich weiß nicht mehr genau. Ja, nein, natürlich. Ja, Stefan, aber super Ergänzung von dir. Vielen Dank.
Ja, gerne. In der 12 Apostel-Session haben die noch gesagt, wenn man den großen schwarzen Stein mehrere Stunden mit UV-Licht beleuchtet, dann leuchtet der auch von innen heraus. Aber das würde zu lange dauern für so eine normale Tour dort. Okay. Und es passieren auf jeden Fall sehr spannende Sachen drin.
Aber Stefan, ich bitte dich wirklich, schick mir deine Koordinaten. Ich melde mich gerne bei dir. Da will ich etwas mehr darüber erfahren betreffend Remoting, wie ihr gemacht habt, damit ich es vergleichen kann mit unserem.
Gerne. Schicke ich das dann gleich direkt nach der Sendung.
Perfekt. Lieben Dank dir.
Okay.
Ja, und danke für die gute Arbeit, die ihr macht. Und super spannend. Ja, und Tarek, gute Besserung für den Arm.
Oh, danke, ja. Aus dem besser Arm ab, besser Arm dran als Arm ab.
Das stimmt.
Okay, Stefan, danke.
Gerne, bis zum nächsten
immer,
Mal.
Super, immer spannend, danke. Deine Einwürfe. Ciao.
Danke,
tschüss. Danke dir. Tschüss.
Ja, okay. Und dann würde ich nämlich sagen, vielleicht, dass wir weiterziehen, oder? Von den Erdstellen. Ich meine, es gäbe jetzt dann noch das Labyrinth. Findet man bei euch, kann ich wirklich sehr empfehlen, das Labyrinth, eine...
Das war auch sehr spannend.
Eine sehr seltsame unterirdische Anlage. Ja, also teilweise definitiv neuzeitlich.
Ja,
also,
genau, aber das ist ein Gemix und das ist das Interesse. Also meiner Meinung nach.
Dann teilweise ist durch einen Schotter getrieben, also so wie in Visoko. Ja, Olli, Entschuldigung.
Es ist ein Mix, also die neueren Dinge haben wahrscheinlich die Älteren dann irgendwie getroffen und dann genutzt oder so, aber ja, es ist ganz interessant.
Auch interessante Längen, also ganz speziell.
Das Komplexeste, in dem wir je drin waren, muss man auch so sagen. Also.
Genau, man müsste die sowieso mal ganz genau vermessen und schauen, ob es da irgendwelche Parallelen gibt, ob die ähnliche Geometrie haben. Die Sachen fällt mir jetzt gerade ein. Aber
da bin ich dran. Da kann ich dir was spoilern, da bin ich dran.
Sehr gut. Sehr gut.
Aber das ist ein Riesending und aber da kommt was.
Ja, ich meine, und dieses Labyrinth, das sieht ja dann teilweise auch wieder aus wie ein Bunker. Dann gibt es da dann Rundgang.
Ja, das ist.
Dann eine warme Stelle, die aber nur beim ersten Besuch spürbar war. Also energetische Effekte, wenn man das jetzt so nennen will. Ja. Ganz, ganz strange. Und ich meine, eigentlich, es ist eine Zisterne.
Ja,
also zumindest der Teil davon ist eine Zisterne.
Und ist neueren Datums. Absolut.
Aber da viel ist auch wieder verschüttet und alles in allem echt ein verdammt seltsamer Ort. Also wirklich seltsam. Und das ist das kommt wirklich rüber in eurem Video. Also das ist so.
Und mit einem coolen Zwerg.
Oder cooler Zwerg. Ja, Zwerg nämlich. Ein Zwerg.
Also der Fantasie ist ein freies aufgelassen da. Ja.
Definitiv. Ja, und dann besucht es dann auch so Steinbrüche, zum Beispiel die Kutzenhöhle, da gibt es dann auch Beiträge, auch so, wo man sich ein bisschen die Frage stellen kann, Steinbruch, wirklich, macht es da überall immer Sinn? Mhm. Aber okay, man weiß halt auch nicht, was die genau dann abgebaut haben und wie und so weiter, aber
ja, vielleicht nur für die, die das zum ersten Mal sehen, die Frage muss man sich einfach stellen, wenn man Stein bricht, also ein Steinbruch, dann sollten ja nicht irgendwelche Rillen übrig bleiben, die parallel verlaufen, die ausschauen, wie wenn man gehackt hat. Also wenn man Stein bricht, dann sollte man bohren oder ja und dann abbrechen. Und das ist das Interessante an diesen Dingen, dass da halt so Spuren da sind, die nicht wirklich nach Steinbruch ausschauen, sondern irgendwie ja behauen oder warum auch immer.
Ja. Kommen wir wieder zurück zu den UFOs, was ja auch euer Ausgangspunkt war. Und ich meine, nach dieser Schilderung von Philipp, glaube ich, verstehe ich auch immer besser, warum er das so, wie soll man sagen, so energisch an dem forscht, weil ihr da auch einfach für euch selbst Antworten sucht.
Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja.
Und das ist, glaube ich, ein Riesenantrieb, ne? Also, weil ihr habt ja alle schon UFOs gesehen. Remo, deine Sichtung behandeln wir beim nächsten Mal.
Das ist gut.
Würde ich sagen. Weil die haben wir, glaube ich, in der ersten Sendung noch nicht behandelt. Und die von Olli und Simon, die haben wir, glaube ich, in der vorigen Sendung recht gut behandelt. Oder in der ersten Sendung, glaube ich, recht gut behandelt.
Eine von beiden, weiß auch nicht mehr. Erste oder zweite, aber
Also, das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Aspekt, wenn man versucht zu verstehen, wie ticken Hangar 18B. Ihr seid einfach alle vier angestachelt durch eigene Erlebnisse, die ihr euch nicht erklären könnt und die.
Nein, also es ist ja nicht so, dass Simon, Remo oder ich unsere UFO-Sichtung schon gehabt haben, bevor wir Hangar 18B gegründet haben, sondern wir hatten die später. Also es ist nicht nur das, also wir haben uns immer für das Thema interessiert und dachten wir, da wir selber eben so Expeditionen gemacht haben, in Anführungs- und Schlusszeichen, dachten wir, wir könnten die Leute mitnehmen und so entstand das eigentlich. Wir haben unsere UFO, außer Philipp natürlich, wir drei hatten das erst während Hangar 18B, also die UFO-Sichtung.
Also ich war der Letzte. Das
stimmt, ja.
Also ich habe mich wirklich.
Aber da bist du ja ein bisschen das Nesthäkchen. Ne?
Genau. Ich bin auch der Jüngste.
Passt, ja. Es geht ja auch darum, dass man den Leuten auch mal zuhört. Ob es ja dann stimmt oder nicht, ist ja nochmal eine andere Geschichte. Aber früher, als mir das erzählt wurde, dachte man, ja, das sollte man wissen und das kommt ja nicht in der Tagesschau, also existiert das nicht, oder?
Ja.
Also, dass man wirklich auch den Leuten ein bisschen eine Plattform gibt für das Thema.
Ganz wichtig, ja. Also, ich verweise da auch auf Trau deinen Augen nicht. Das ist diese Miniserie. Ich habe das irgendwann einmal aufgegeben, vor allem dann habt ihr angefangen, da das Ganze da zu dokumentieren. Dann habe ich gedacht, gut, passt, das machen wir gerade. Aber so in der Anfangszeit der Sendung habe ich das natürlich dann auch gemacht, ne? Also einfach Leute mal befragt, ja, was habt ihr da gesehen? Ja. Ne? Die erste Befragte war übrigens meine Tante.
Ja, die war da bei uns nichts sehr anders.
Ja, genau. Ja. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz zurückkommen zu den Steinbrüchen, weil Eiskristall fragt da. Bitte fragt die Jungs, auch nach diesen fantastischen Steinbrüchen in der Schweiz mit den perfekt geometrisch geschnittenen Wänden, mit den seltsamen Schriften an den Wandoberflächen.
Schraffuren.
Schraffuren, Entschuldigung, habe ich Schriften gesagt, ja.
Ja, wahrscheinlich will er einen Vergleich zu den interessanten Höhlen in China haben, wo sehr gleich aussehen.
Ja, und sonst einfach die Videos beim Schauen. Also es ist wirklich einfach verrückt. Also das ist nicht einfach ein Steinbruch. Das ist einfach Quatsch. Wenn man Stein bricht, entstehen nicht...
Also man sieht gewisse Kanten, wo gebrochen werden konnten. Das ja, muss man sagen auch, aber, in diesem aber, Ding.
Ja,
aber da hat es ganz andere Anomalien, wo man muss sagen... Das sieht jetzt ein bisschen sehr modern aus, also auch von den Rundungen her. Also Rundungen heißt für mich, ich habe ein Gestein von links nach rechts, möchte ich jetzt erklären, wo in der Mitte von diesem Gestein von links nach rechts ausschaut wie eine breite Kreissäge da, wenn man das so bildlich vorstellen möchte, ich erkläre es jetzt mal so, da reingeschnitten hat mit einem Blatt, wo circa 5 cm oder noch mehr Breite da reingefräst hat.
Ob der Durchmesser des Blatts ist zwischen 1 und 2 Meter?
Nein. Also Durchmesser kann sein, ja, aber die Breite des Blattes, das finde ich jetzt mehr interessant. Ja. Also sprechen wir von 5 bis 10 cm. Irrtum vorbehalten, aber irgendwo in diese Richtung. Das finde ich interessant. Wenn ich da die Kreissäge wirklich runtergedrückt habe, schön reingeschnitten, wieder hoch, dann habe ich ja ein schönes rundes Profil, wo es mir da reinmacht und das haben wir da im Stein gesehen. Und da muss ich sagen, finde ich interessant, weil ich möchte niemanden jetzt beleidigen, wo Steinmetzist, wo solche Arbeit durchaus machen kann, in einem Steinbruch machen würde. Ja, das ist der Unterschied. Auch das so tun würde, in diesem Sinne.
Für mich sieht das einfach maschinell bearbeitet aus. Das ist mit Maschinen gemacht worden. Und der Luc Bürgin, der war ja in China und hat ganz ähnliche Höhlen, dort spricht man nicht von Steinbrüchen, sondern von Höhlen.
Ja, und er ging ja weiter als die Touristen können.
Er hat ein Buch darüber herausgegeben, hochinteressant. Ja. Und das sieht genau gleich aus. Also,
ich glaube,
jetzt fragt sich einfach, wann wurde das gemacht
mit
dieser Hochtechnologie?
Wenn man das anschaut, auch die ganze Serie mit Ramon, die wir am Laufen haben, und da kommt noch ganz viel mehr, ich freue mich riesig. Ich glaube mittlerweile einfach, dass unsere Geschichte, so wie sie uns erzählt wird, komplett nicht stimmt. Punkt. Vielleicht, das müssen nicht Außerirdische gewesen sein, die all das Zeugs gebaut haben. Naja. Aber vielleicht gab es mal eine Hochkultur, die tickte völlig anders als wir. Da war nicht irgendwie der Computer wichtig, der Fernseher oder wie auch immer, sondern die haben coole Technologien entwickelt und haben damit was erschaffen. Und dann kam halt irgendwas, was auch immer das war, so sei es ein Meteorit oder ist ja egal, es wurde einfach ausgelöscht und wir finden jetzt die Relikte dieser, die letzten Dinge, die halt noch stehen von dieser Kultur. Also,
ja. Yvonne Strattmann kann ich nur verweisen auch, an die Sendung. Ja,
hochinteressant.
Mit ihrem Buch beschreibt sie das ja eigentlich mehr oder weniger. Ja, und ich meine, das ist auch eine Vermutung, die ich hege. Ja. So, aber jetzt wirklich wieder zurück noch einmal zu den UFOs und dann, ich merke schon, also ich bin einfach noch nicht so ganz auf der Höhe. Also ich weiß nicht, wie lange ich jetzt noch durchhalte.
Es artet aus für dich.
Es artet ein bisschen aus.
Ich möchte du sagen. Du,
es ist jetzt ein bisschen schwierig aufzuhören. Ich möchte auf jeden Fall noch den Hubschrauber Jagd-UFO. Also wie gesagt, das ist auch gleichzeitig das Stichwort, unter dem man das jetzt bei euch im Archiv, aber wirklich im Kanal suchen, wo man das dann findet. Also da tauchen... Man sieht jetzt also zuerst so einen Hubschrauber, wie er vorbeifliegt, und dann tauchen wirklich augenscheinlich aus dem Nichts, aber also ich glaube nicht, dass das Linsenreflexionen oder irgendwas sind. Das würde irgendwie geometrisch, das würde nicht passen. Tauchen da diese Objekte auf und die eigentlich vor dem Hubschrauber sind. Das Lustige ist, da kommt ein Hubschrauber dahergeflogen und dann dreht er. Der filmt da so mit dem Hubschrauber, und dann plötzlich sieht man, was der Hubschrauber eigentlich, wem der danach fliegt, weil dann einfach so, ich glaube, zwei oder sogar drei Objekte auftauchen, die sehen auch so ähnlich aus wie ein Hubschrauber, aber es sind, warum keine Hubschrauber?
Also prinzipiell war es so, also man sieht das auch auf dem Video, man sieht diese beiden Objekte schon ein bisschen früher, als man sie auf dem YouTube-Video wahrnimmt. Also die sind schon da, die kommen eigentlich mit dem Hubschrauber ungefähr rein, das passt.
Aber warum können das nicht auch Hubschrauber sein eigentlich?
Ja, weil sie einfach völlig anders ausschauen, weil sie nicht blinken.
Naja gut, nicht blinken, sozusagen. Sie schauen aber nicht so völlig anders aus, oder? Schauen sie, aber okay. Ich meine, der Zeuge hätte das wahrscheinlich bemerkt.
Dann müsste eigentlich noch zusätzlicher Lärm entstehen.
Ja, und der Zeuge hat das ja gesehen. Der hat diese beiden Objekte gesehen und hat deswegen, und den Hubschrauber gehört und gesehen und hat deswegen eingeschaltet und hat das gefilmt. Und meine erste, wenn ich sowas sehe, ist immer... Wie du gesagt hast, Linsenreflexion, weil man sieht das dann später im Video. Da gibt es Linsenreflexionen von gewissen Scheinwerfern. Ich glaube, da gibt es noch irgendeinen Sportplatz unten oder so. Und man sieht das im Himmel dann tanzen. Aber die zwei Objekte, die fliegen meiner Meinung nach definitiv. Und du sagst, kein Hubschrauber. Ja, die Beleuchtung. Hast du so einen Hubschrauber schon mal gesehen, so beleuchtet?
Und nein, aber...
Wir haben ja nicht einfach nur das Video gemacht. Wir haben unseren Simon darauf angesetzt und Simon hat dann erzähl mal, was du gemacht hast.
Ja, gut, das ist jetzt auch nicht die Lösung. Oder natürlich, offiziell kriegt man keine Infos. Also es wäre da, glaube ich, gar nichts geflogen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also Sky Guide sagt, da wäre nichts durchgeflogen.
Sky Guide,
also das ist die Flugüberwachung in der Schweiz.
Die Flugüberwachung der Schweiz, also militärisch wie auch Zivilschutz.
Und auch der Polizei habe ich angerufen, da vor Ort. Also die haben auch keine Meldungen irgendwie sonst gekriegt. Eben, das muss jetzt noch nicht unbedingt die Lösung sein. Das ist leider ein bisschen das, wo wir häufig erleben, dass man da eigentlich keine Infos kriegt oder keine Hilfe von diesen Seiten. Aber der Zeuge hat ja noch jemand, der hat das ja noch früher gesehen.
Ja.
Und auch dort spricht die Person von einem Helikopter. Ich denke schon, man kriegt das mit, wenn das drei Helikopter gewesen wären. Aber, ja.
Also du hast bei der Flugüberwachung angerufen und gefragt, wie viele Helikopter da geflogen sind? Oder?
Ob da was geflogen ist, ob sie mir sagen können, ob da was und was sie da hätten auf dem Radarbild, und die haben gar nichts gehabt auf dem Radarbild.
Also auch nicht den Hubschrauber?
Genau. Auch nicht den Hubschrauber, oder?
Noch stranger. Ja, vielleicht war das ein Test von Unsichtbarkeitstechnologie.
Oder Militär. Keine Ahnung.
Der eine war nur Radar unsichtbar und die anderen auch optisch.
Aber wir sind in der Schweiz.
Wir sind in der Schweiz.
Wir sind hochgerüstet bis zum Geld nicht mehr.
Wir herstellen diese Dinge nicht, sondern wir würden diese einkaufen.
Ja.
Und falls wir es herstellen würden, dann würden ganz andere internationale Interessen bestehen, zu sagen, hey, guck da und da, kauf diese Aktie oder diese
Aktie. Und niemand, kein Militär, egal ob von der Schweiz oder von wem auch immer, würde sowas testen über einem Dorf, wo jeder das sehen kann. Also es gibt genügend Orte, wo man
das vielleicht kann. Doch die Reaktionen der Punkt ist der, das möchte ich nur noch kurz auch loswerden, also weil wir in der Folge sind, wir haben sehr viel über was könnte es sein, könnten es Drohnen sein, da haben wir uns, waren wir sehr oft nicht ganz derselben Meinung, wo ihr gemeint habt, nein, das ist sicher keine Drohne, wo ich dann aber sage, nein, es könnte schon eine Drohne gewesen sein, aber, das muss man natürlich auch sagen, die Frage ist, das heißt natürlich nicht, dass es eine Drohne ist, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ein optischer Effekt, den man jetzt mit Kamera einfängt oder den jemand nur mit als Augenzeuge sieht, entstehen kann. Aber es gibt dann verschiedene, man muss dann jedem dieser Möglichkeiten, wie so ein Eindruck entstehen kann, eine bestimmte Wahrscheinlichkeit zuordnen. Und die variiert dann halt. Also was ich sagen will eigentlich ist, es gibt immer wieder, oder es gibt für sehr viele dieser Beobachtungen gibt es eine Möglichkeit einer konventionellen Erklärung. Ja?
Ja.
Ausnahme zum Beispiel dieses UFO über Italien 2003. Wenn das nicht irgendwie CGI war, dann gibt es keine konventionelle Erklärung. Das war keine konventionelle Technologie. Brauchen wir nicht reden. Bei sehr vielen UFO-Sichtungen, auch die ihr jetzt behandelt, kann es eine konventionelle Erklärung geben, weil diese Objekte zum Beispiel eben nicht aus dem Stand weg auf 20.000 km/h oder was beschleunigen. Gibt es aber auch Beispiele, die er da bringt. Aber
wenn du.
Die Frage ist halt im Endeffekt, was es dann wirklich war. Ja, es gibt immer verschiedenste Möglichkeiten. Es kann
wenn Drohne du ein Video hast heutzutage, dann hast du ein Video. Das kann gefälscht sein, ja klar. Aber wenn du noch einen Zeugen hast, der das gesehen hat, dann ist es für mich einfach viel interessanter als einfach ein Video. Und das ist genau der Fall hier bei Helikopter- oder Hubschrauberjagd-UFOs. Der Zeuge hat nicht einfach einen Helikopter gefilmt und danach gesagt, oh, da ist was Komisches drauf, sondern der hat das gesehen, was ist denn da los? Und der hat bei uns eine Aussage gemacht. Und
das ist ja das Interessante auf, ich sage jetzt mal, oder das Einzigartige an unserem Channel, ich möchte jetzt da nicht mit großen Blumen schmücken, jeder kann seine eigene Meinung bilden darüber.
Ja,
ist
klar,
dieser Zeuge für ihn vertrauenswürdig oder nicht? Wir beurteilen das Ganze ja nicht und sagen, das ist ein UFO, bla bla bla. Sondern wir stellen Fragen und sagen, interessant.
Ja.
Was meint ihr dazu? Ja, weil wir können sie auch nicht beurteilen, weil wir nicht wissen, was es ist. Wir haben es nicht gesehen.
Nur das Video.
Direkt vor Ort, live etc. pp. Sondern wir kriegen auch noch die Aussage und das Video. Und da muss sich jeder einen Gedanken machen, hey, da kommt irgendein Fremder auf mich zu, erzählt mir das, kann ein Video zeigen
und
mach es öffentlich, somit dass jeder sich eine Meinung bilden kann.
Und wenn dann die Luftraumüberwachung der Schweiz sagt, wir haben nichts, nachdem Simon anfragt, also die haben nicht mal irgendeinen Hubschrauber, keine Ahnung,
Es muss nicht sein, dass ihr da Auskunft kriegt. Ja, also das kann nicht sein, dass er euch keine Auskunft gegeben hat. Aber okay, gehen wir noch ein bisschen weiter, weil, wie gesagt, Zeit läuft und ein paar Sachen möchte ich nur kurz unterbringen. Also, Hubschrauber, Jagd, UFOs, wirklich seltsam. Ja, keine Ahnung, wem der da nachgeflogen ist, aber die fliegen das sehr gemütlich hintereinander in einer Formation. Also, es sieht ja nicht wirklich wie eine Jagd aus. Aber, seltsam.
Ja, der Hubschrauber dreht dann am Schluss ab. Also das sieht man auch im Video.
Hubschrauber dreht ab und die Objekte fliegen weiter. Also er jagt sie nicht wirklich. Ja. Dann UFOs im... Oder?
Ja. Er ist nicht schnell genug.
Genau.
Ja, aber die sind nicht so schnell. Also gut, sieht für mich nicht wie eine Jagd aus. UFOs im Landkreis Landshut, und zwar in Niederbayern ist das. Auch da gibt es drei insgesamt, das vom 3.4., das alleraktuellste, das ist, glaube ich, ein Ballon. Also das finde ich jetzt nicht so interessant. Egal, vielleicht ist es auch was anderes. Meiner Meinung nach ist es ein Ballon. Auch von der Bewegung her und so. Aber keine Ahnung.
Ja, da geht es mehr um, dass wir mehrere solche Dinge bekommen haben. Aber ja, gehen wir zu den Spannenden über.
Ja, ja. Aber genau, es gibt da halt, aber ja gut, es sehen halt mehrere Leute Ballone. Aber dann gibt es den 6.6.22. Das finde ich schon sehr spannend. Also das ist ein leuchtendes Objekt, das dann aber plötzlich so eine Fallbewegung macht drin. Okay, ich meine, wieder, ne? Es kann eine Drohne sein, die leuchtet und dann schalten sie halt den Propeller zwischendurch raus. Also ich weiß es nicht. Ja, es kann wahrscheinlich mit einer Drohne repliziert werden. Aber das heißt natürlich nicht, dass es eine Drohne ist. Jetzt kann man natürlich argumentieren, Occam's Razor, was ist wahrscheinlicher, dass irgendjemand mit exotischen Drohnen herumspielt oder dass Außerirdische herumfliegen? Eindeutig, dass jemand mit exotischen Drohnen herumspielt. Aber beweisen tut das halt alles irgendwie gar nichts. Jedenfalls muss ich sagen, ist ein sehr interessantes Video. Mhm. Das vom 6.6. Ich nehme an, ihr wisst, was ich meine, ne?
Ja, ja. Als ich das zuerst gesehen habe, ist mir gleich aufgefallen, dass das Handy auch eine Abwärtsbewegung macht, wenn das UFO runtergeht.
Aber das sieht man an Relationen, an Wolken, dass das schon eine Bewegung macht. Das ist ziemlich klar.
Und dann war für mich das Wichtigste, ich habe das dann stabilisiert, also die Abwärtsbewegung des Handys, um zu schauen, ob das Objekt wirklich runtergeht. Und ich kann zu 100% sagen, jawohl, das Objekt geht einfach steil runter. Also das ist kein Flugzeug, das da fliegt, das ist auch kein Helikopter, eine Drohne. Da muss mir jemand mal erklären, wie man das Licht immer gleich macht bei einer Drohne. Das müsste dann so ein Dom sein obendrauf, wo das Licht...
Ja, das haben wir letztens eine diffuse Lichtquelle, die nach allen Richtungen leuchtet. Nicht, das ist kein so Mysterium. Einfach. Das ist kein Mysterium.
Es aber ist aber auch nicht so einfach. Und heutzutage musst du für eine Drohne, die so groß ist wie jetzt das, was man da sieht, brauchst du eine Bewilligung. Und wenn du das nicht hast, dann
kriegst du... Aber wieder, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Bewilligung für irgendeine exotische Drohne kriegt oder das Außerirdische herumfliegt? Also, aber okay, es ist ein wirklich interessantes Video. Ich glaube, so kann man das einfach stehen lassen. Und wie er sagt, es muss ja jeder seine eigene Meinung da bilden.
Genau.
Es ist definitiv nicht geklärt, was das ist, ja.
Und genau, drum ein UFO.
Genau,
ein
und deshalb
identifiziertes fliegendes Objekt.
Ein klassisches UFO, genau. Genau. Aber eben, ich meine, die Unterscheidung ist schon ein bisschen zwischen Objekten, die jetzt nur, man weiß, was es ist, aber gegenüber Objekten, warte mal, lass mich kurz ausreden, gegenüber Objekten, die was machen, das man nicht replizieren kann. Das sind natürlich die interessanteren.
Absolut. Ja. Rein auf diese Definition gesehen, wo du jetzt gesagt hast, stimme ich dir zu, aber da gibt es wie bei allem etwas mehr. Und da ist dann der Spielraum für jeden Einzelnen, wo das deuten kann.
Ja, genau. Es hängt natürlich auch vom Glaubenssystem ab. Ja. Jemand, der jetzt zum Beispiel derartig eindrucksvolle Erlebnisse gehabt hat wie Philipp, wird natürlich tendenziell das anders auch beurteilen als jemand, der noch nie irgendwas erlebt hat. Ja.
Ja.
Okay, und dann aber wahrscheinlich das Interessanteste, und ihr sagt überhaupt, eines der interessantesten Videos, das ihr überhaupt jemals zugesandt bekommen habt, war wieder Landkreis Landshut, also darunter unter diesem Stichwort findet man diese drei Videos und das vom 19.8. Da sieht man also so ein längliches Objekt, das vielleicht eine Scheibe ist. Ich glaube, der Zeuge glaubt, es ist eine Scheibe, wo auch irgendwie so Lichter laufen, obwohl er die in live nicht gesehen hat, aber auf der Aufnahme sieht man die. Und ja, und das macht auch irgendwie so ein bisschen erratische Bewegung. Also es ist also ein bisschen wie eine Mücke oder so. Aber es ist ein relativ großes Objekt, relativ weit weg, also seltsam. Und was über was ich auch sehr viel dann ein bisschen, oder sehr viel, über was ich dann auch nachgedacht habe, wenn ich so ein bisschen aus dem Dunstkreis meiner Schmerzmittel herausgekommen bin. war nicht so schlimm. Warum ist das so schräg? Also wie kriegt man diese Schräglage hin? Und das ist ja zum Beispiel etwas, das klassische UFO-Aufnahmen aus den 50ern, wirklich metallische, die sind alle immer so ein bisschen schräg. Und da vermutet man halt, das ist dem Antrieb geschuldet. Und die hat dann so überlegt, kriegt man das hin mit einer Drohne, dass man die dann so schräg stellt? Ich nehme an, man kriegt das hin, ja? Aber ja, wieder.
Ja, man kann auch das Video fälschen. Also,
ja, aber du verstehst schon, warum ich diese Unterscheidung mache, Olli. Weil wenn was tatsächlich nicht reproduziert.
Ich habe gesagt, dass auch der Zeuge eben wichtig ist. Also weißt du, wenn man mit jemandem eine
Stunde, der Zeuge kann nur bezeugen, dass er das sieht, was er gesehen hat. Aber
ja, richtig.
Wenn das,
dann hat er sich gefälscht.
Ja, genau, dann ist einmal der Punkt. Aber wenn dann das, was er gesehen hat und bezeugt, noch dazu nicht reproduzierbar ist, wird er drohen, dann ist es eben noch einfacher. Aber noch spannender, aber ich wiederhole mich. Aber dieses Objekt, ja, es sieht wirklich interessant aus, es macht auch seltsame Bewegungen und die Frage ist, haben Sie da weitere Zeugen gemeldet? Weil das ist ja relativ lang, diese Sichtung.
Leider bis heute nicht.
Ja, seltsam.
Also da müssen wir auch sagen, leider kennen uns immer noch nicht alle deutschsprachigen Leute,
ja, die sich interessieren,
solche Themen behandeln. Ja. Dann kann es sein, dass man das am Stammtisch bespricht und dann sagt der andere, ja, Alter, trinkt besser noch mal eins, weil dann kann man es wieder vergessen, wir können uns den richtigen Themen widmen, etc. pp., das kennt jeder. Das ist halt das Spannende.
Ja. Yeah.
Aber wenn wir das wirklich mal hinkriegen, dass wir so, ich sage jetzt mal, in den 20er Jahren, wo wir jetzt sind, eine ähnliche Sichtung erleben, über zehntausende Menschen wie die UFO-Welle von Belgien etc. oder die Phoenix Lights, dann ja.
Ja, und beim Video, was wir jetzt besprechen, ist es ja wirklich so, dass wir immer denken, ja, irgendwer muss das noch gesehen haben und sollte sich melden, aber ja eben, dann hat das vielleicht 3.000, 4.000 Aufrufe, ja, und das reicht nicht.
Ja, also hier auch noch einmal der Aufruf aus dieser Ecke. Ja. Wenn ihr was Lustiges seht, meldet euch.
Ja, genau. Wirklich. Also,
auch bei mir, ihr leitet es dann weiter oder vielleicht.
Bei diesem Video, das wir jetzt besprechen, da kam noch ein Kommentar, den fand ich gar nicht so schlecht, ganz ehrlich gesagt. Der schrieb: War das ein Spinnennetz? Weil ich habe mal sowas gefilmt. Ich habe das aber selber nicht gesehen. Ich habe dann erst auf dem Video das gesehen und dann später rausgefunden, das war ein Spinnennetz. Dann glitzert das so. Aber bei dem Zeugen hier war es einfach so, dass er das Ding gesehen hat und deswegen das Handy geholt hat und das ist was völlig anderes. Also,
ja.
Also das Ding scheint wirklich da gewesen zu sein und wie du sagst, dieser Winkel, dieses Zittern, also ja, für mich ist das keine Drohne, ganz ehrlich gesagt. Also von Menschenhand einfach so da.
Ja.
Ja.
Nochmal kurz zurück zu der Hubschrauberjagd UFO, also die UFOs, also dieses vorige Video von diesem Hubschrauber, der da diesen zwei oder drei Objekten nachliegt. Ihr wollt jetzt den Piloten da kontaktieren, habt ihr das gemacht? Also habt ihr ja nicht geschafft, weil die Luftüberwachung ja sagt, da ist gar nichts geflogen. Ne? Also.
Leider nicht, wenn es mir richtig bewusst ist, aber da kann Simon etwas dazu sagen.
Ja, nee, also eben, wir haben da den Piloten nicht, wir haben dann auch noch versucht, über einen Piloten, oder? War das dort, wo wir gedacht haben, vielleicht da finden wir raus, wer dort geflogen ist, ob das Rega war oder, aber nee, das, also man müsste ja auch ehrlich sagen, man muss dort einfach vermutlich auch 10-mal immer nachschubsen. Ja, machen wir auch nicht immer, denn eben kommt dann der nächste Fall und keine Zeit.
Man macht ja keine Idee, wie viel Zeit da drauf geht.
Das ist ja Wahnsinn. Ja, schon nur bis man das Sky Guide, oder? Dann kriegt man nie eine Antwort, dann fragt man nach, man hätte doch gesendet. Ich
kann ein Beispiel machen, wo Simon bei Sky Guide, also bei der Luftüberwachung von der Schweiz, nachgefragt hat. Sehr aktueller Fall, dazumals, das war glaube ich vor circa 2 Jahren, jede Woche, wo wir uns getroffen haben, Simon, hast du was gekriegt? Und dann waren wir plötzlich 4 Monate später und dann haben wir gesagt, was haben Sie dann geschrieben? wir haben leider nichts gefunden, oder?
Ja, einfach so die Standardabsage, ja. Was zuerst hieß es immer, sie hätten schon geantwortet, das ist aber nie was angekommen, da war aber auch die Person nicht mehr dort. Eben, das klappt ja auch nicht, dass man da eine Ansprechperson kriegt, aber wir arbeiten dran. Und, also, wie du sagst, es braucht vielleicht einfach alles wir, Aufwand. Ja.
Vielleicht werden wir hier die Nachfahren von Luc Bürgin, weil immer wenn die Sky Guide gesehen hat, Luc ruft dann, oh Mist, der wieder. Ja, mal schauen.
Vielleicht kurz noch, um das Thema UFO abzuschließen, und dann möchte ich auch noch kurz noch auf Cartrads eingehen.
Ja, musstest du ja.
Aber nur ganz kurz, weil wir das ja auch in der letzten Sendung behandelt haben.
Ja, das reicht auch kurz, ja.
Also, ja, da gab es dann auch noch ein UFO bei Marienmünster und Bernd. Das zeichnet sich vor allem durch einen sehr dramatischen Abgang ab, muss ich sagen. Also, das ist auch wirklich faszinierend. Also, mehrere Objekte, die da am Himmel dann ineinander oder hintereinander vorbeifliegen, das weiß man nicht so genau, aber das ist ja das Video, ne? Also also auch absolut sehenswert. Und dann am Ende eben verschwinden die dann so in den Raum hinein. Also in dem Fall wieder mit einer ungleichen Beschleunigung. Also in dem Fall erfüllt es so quasi mein Kriterium eines exotischen Antriebs. Mein Kriterium. Kein Kriterium, aber also auch sehr interessant, also Marienmünster, glaube ich, da müsste man das einfach finden. Und dann hat sie auch sogenannte Fast Walker behandelt. Ich meine, ich glaube, der Begriff kommt ursprünglich von NORAD, also wo man einfach gesagt hat, Objekte, die einfach jetzt so mit 20.000 km/h unterwegs sind oder so, das hat man da, glaube ich, also kann man ja recht gut messen natürlich, mit diesen Radaranlagen, mit diesen riesigen, die also den gesamten Luftraum eigentlich über den USA und eigentlich weltweit quasi überwachen. Aber ihr habt da jetzt auch ein paar Beispiele, wo also eine Drohne fliegt und dann plötzlich ein Leucht, also das finde ich wirklich sehr interessant, ja, ein leuchtendes Objekt mit einem unglaublichen Affenzahn an dieser Drohne vorbeifliegt. Ja, und man sieht es wirklich von weit weg daherkommen und ist meiner Meinung nach eindeutig, kommt es quasi aus der Tiefe des Raums und ist wirklich mit einem riesen Affenzahn unterwegs. Ja, spannend. Was ist das? Das ist, also, das hat Drohne, eine normale Drohne ist das definitiv natürlich nicht. Und keine Ahnung, wie schnell das unterwegs ist. Ich glaube, irgendwie konnte das irgendwie jemand ausrechnen, was das für eine Geschwindigkeit?
Ja, das Video wurde uns von einem Zeugen zugespielt, der diese Drohne da geflogen hat. Und er hat uns geschrieben, dass er sich mit nicht nur mit Google Maps, GPS etc. auskennt, sondern auch Swiss Topo. Also das ist so eine Schweizer Seite, wo man auch die Höhenangabe sieht von den Bergen.
Das ist die Schweizer geografische Vermessungsanstalt.
Genau, ja. Und der hat berechnet, dass das Objekt mit ungefähr knapp 7000 Stundenkilometer unterwegs war. Also,
ja, also das ist auch irre. Ja. Und fliegt relativ knapp an der Drohne vorbei. Das müsste ja einen riesigen Überschallknall und ich weiß nicht, was gegeben hat und einen Luftstoß. Das reiche ich jetzt auch unter exotisch ein. Definitiv.
Ja, absolut, ja, klar.
Definitiv. Also das ist wirklich ein schräges Ding. Ja. Und ihr habt dann, ich glaube, man findet das unter Fast Walker. Also Fast wie schnell und Walker wie Walker. Oder? Findet
man das? UFO von Drohne gefilmt, heißt das Video, genau.
Okay, also UFO,
Fast Walker war ein weiteres Video, das wir dann angehängt haben, weil es nochmal etwas Schnelles zeigt.
Also, ja, genau, okay. Also UFO von Drohne gefilmt, da sieht man dann dieses leuchtende Objekt das von der anderen Drohne. Genau. Und dann hat es ja anderes, ich glaube, und das findet man unter Fast Walker, wo man da bin ich mir jetzt wieder nicht so sicher. Also das könnte man sagen, wirklich ein Vogel sein, der sehr knapp an dem Gerät vorbeifliegt, weil das ist auch irgendwie so braun.
Aber keine Ahnung. Das Spannende am zweiten ist eigentlich, dass vom ersten Frame, wo man das Objekt sieht, zum zweiten macht das einen, wie ein Jump-Off. Also es springt rüber und dann fliegt es in einer geraden Linie weiter. Also natürlich, wir können da auch nicht mehr rausholen, weil Es ist das erste Frame, aber man sieht deutlich, dass es wie springt zum zweiten Frame nach links und dann weiterfliegt. Also ja, nicht ausgeschlossen, dass es irgendein Vogel war im Sturzflug oder so, aber
ja. Ja. Ja, aber spannend. Also wie gesagt, findet man alles bei euch im Archiv und man muss halt mit den entsprechenden Stichworten googeln. Ja, da gibt es auch noch seltsame Lichter am Himmel, gibt es ein Video. Da möchte ich nur kurz anmelden, also wo dann, also da ist ein stranger Fall, ja, muss man sich anschauen. Wo ist ja. Sieht aus, wie wenn jemand mit irgendeinem Leuchtstift oder so, mit einer Lampe, ganz schnell bei großer Belichtungszeit. Ja. Aber diese Dinge wurden tatsächlich in echt so gesehen. Also das war ja nicht nur lange Belichtungszeit. Und ich habe das versucht dann wieder zu finden. Ich bin mir 99% sicher, dass Linda Howe solche Dinge vor ewig langer Zeit, ich habe sie damals auch interviewt, ich glaube, wir sprechen sogar in irgendeinem dieser Interviews über das, wo sie also genau solche Dinge, wo ich auch damals mal gedacht habe, bitte, das ist einfach irgendein Laserpointer mit hoher Belichtungszeit aufgenommen, aber wo sie nämlich auch sagt, nein, die Leute haben das mit freiem Auge gesehen, diese seltsamen Figuren. Also 2007 irgendwann ist das schon einmal, vielleicht findet ihr das, ich habe es dann auf die Schnelle nicht gefunden und wie gesagt, ich war jetzt auch ein bisschen eingeschränkt und habe da einfach nicht die Energie gehabt, da groß zu suchen. Vielleicht findet ihr das, aber ich bin mir ganz sicher, dass das schon irgendwo behandelt wurde und ich 99%, dass die Linda Howe war. Aber nicht ums Verrecken sozusagen hätte ich das gefunden. Ja, und in der letzten Sendung ging es bei mir ja um diese absolut seltsamen, überraschend mysteriösen, ein überraschend hartes Rätsel, pun intended, Card Ruts, also Felsgeleise, wie man das auch nennt, oder Karrenspuren, ganz profan. Und ihr habt da auch in der Schweiz einen aufgetan, den ich sehr spannend finde, der auch in so einem Hohlweg drinnen ist. Und Helen ist auch dabei und sie erwähnt dann irgendwann, dass diese Hohlwege ein eigener Forschungszweig seien. Ja. Das finde ich interessant. Wisst ihr da irgendwas mehr drüber? Weil ich finde diese Hohlwege, ich meine, die Spuren dann sind auch spannend, aber die Hohlwege sind teilweise fast spannender, weil das noch viel mehr Aufwand ist, die da teilweise in den Fels zu treiben.
Ja, wir ehrlich gesagt wissen noch nicht viel mehr darüber. Wir haben mit Helen noch nicht über das gesprochen. War auch kein Platz jetzt bei diesem Ausflug, als sie das halt erwähnt hat. Wir hörten das auch zum ersten Mal. Aber ja, ist schon sehr spannend, was du machst ja keinen Weg, also wenn du dich vor Feinden schützen willst, dann möchtest du ja nicht unten sein auf dem Weg. Also
Ja, und die dokumentiert da wirklich ein sehr schönes Exemplar in der Schweiz, mitten im Wald, diese seltsamen Wagenspuren, die dann teilweise sehr eng an einem Felsen vorbeischrammern, wo dann die Radnarbe eigentlich gar keinen Platz hat, wenn man jetzt von ganz klassischen Kutschen ausgeht. Ja, was glaubt ihr, was das ist? Ganz blöd gefragt.
Das ist eine saugute Frage. Das ist wirklich eine saugute Frage.
Wir glauben einfach die offizielle Version nicht.
Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass das römische Karrenspuren sind.
Nein, das bezweifle ich. Warum nicht? Was sind die Hauptargumente dagegen?
Ja, eben wie im Video beschrieben. Also die Kufen, die gehen 40 Zentimeter in den Fels runter und in der Mitte, wo das Maultier, der Esel oder das Pferd oder wie auch immer gezogen haben müsste, da ist es einfach flach. Also auch diese Tiere hätten ja dann, wenn sich schon die Räder eingraben, hätten auch die Tiere eine gewisse Spur hinterlassen müssen und es müsste da in der Mitte eine Dule geben zumindest. Ist alles nicht vorhanden. Also, und das sieht auch aus, wie wenn das nicht irgendwie rausgeschliffen wäre, sondern wie wenn das mit Handwerkszeug, also mit Hacke oder so rausgeholt worden wäre, diese Kufen. Das ist nicht...
Teilweise sind sie extrem glatt und haben überhaupt keine Bearbeitungsspuren, was jetzt wieder auf,
ja,
auf Abnutzung
hindeuten würde. Tausende von Jahren, da siehst du auch nicht mehr so viel. Das ist ja alles am offenen Licht, also ja. Da regnet es drauf. Und,
aber natürlich bei den Spuren der Tiere müsste man halt ein positives Beispiel haben. Aber da verweise ich jetzt wirklich auf die letzte Sendung mit Uwe Schneider, wo wir das wirklich sehr ausgiebig diskutieren. Und ja, also ich bin da bei euch. Im Endeffekt, es ist ähnlich seltsam wie die Erdstelle. Also es ergibt absolut ähnlich viel Sinn. Alles, was wir da jetzt aus unserer Perspektive da als Erklärung ansetzen, überzeugt mich auch nicht.
Wir können nur Beispiele bringen, wo wir geschichtliche Natur gesehen haben oder erzählt bekommen haben oder wo wir direkt vergleichen können. Mit denen können wir arbeiten, aber was sonst ist, das wissen wir nicht. Was wir sicher noch machen werden, also es sind nicht die einzigen da, wo wir jetzt die ersten erste Dokumentation über diese Cartwrights gemacht haben, da gibt es noch viele, viele mehr in der Schweiz, haben wir festgestellt. Ja. Eine habe ich auch besucht, die ist leider wirklich sehr extrem schlechten Zustand. Also vom ganzen Ding, wo sie vor 15 Jahren geschrieben haben, auf dem Blogbeitrag, wo ich gefunden habe, sieht man leider knapp noch 2 Meter davon. Was wir sicher machen werden, ist da nochmal vorbeigehen bei jedem, wo wir hingehen können, zeittechnisch, dass wir dann LiDAR-Scan machen werden, so damit die Leute das auch sehen und eigene Messungen mit der Technik, dem Lineal etc. machen können. Genau.
Ja, Röschu hat ja auch gesagt, es gibt noch diverse in der Schweiz. Also wir,
massiv.
Ja, wer hat das gesagt?
Der Röschu. Der
hat ja auch einen Kanal, Jura18, das wäre ja vielleicht auch mal ein Gast für dich noch.
Ja, Röschu ist jetzt, wer ist jetzt
da? Das ist er mit dem Bart, wo der auch dabei war.
Ja.
Also es sind 2 mit dem Bart.
Der hat uns ganz viele Dinge gezeigt, all diese Steinbrüche hat er uns gezeigt.
Der Wünschelrotengänger.
Genau.
Okay.
Ja, ganz spannender Mensch und ganz ein Supermensch, also wir freuen uns immer, wenn wir ihn sehen. Und
unser Druide.
Unser Druide.
zu den Cartwrights möchte ich noch etwas anfügen. Das ist zwar weltweit bekannt. Es gibt ja die berühmten Cartwright-Spuren in Malta und die gehen bis auf 30 Meter ins tief ins Meer hinein.
Ja.
Und man weiß ja, dass vor der letzten Eiszeit, also so um die mindestens vor 15.000, 20.000 Jahren, dass der Wasserspiegel etwa 30 Meter tiefer war. Das heißt, die wurden ja nicht unter Wasser angefertigt oder die Karren fuhren auch nicht unter Wasser. Also könnte es wirklich sein, dass diese Cartwrights viel, viel älter sind, als wir denken, eben vielleicht 20.000 Jahre oder 60.000 Jahre.
Ja, da gibt es einen Russen oder mehrere Russen, die vermuten da noch viel, viel ältere. Aber das ist halt dann bei den Datierungen, wird es halt immer schräg. Ja. Aber wir tappen da wieder.
Aber es ist die gleiche Technik auf Malta, wie was wir gefunden haben in der Schweiz.
Ja.
Also es sieht gleich aus.
Ja, das ist auch interessant, ne? Dass es nämlich Details gibt, die eindeutig identifizierbar sind. Also das ist eindeutig eine Eigenschaft, die die haben. Was weiß ich, die Spurbreite zum Beispiel oder ja, gewisse Eigenschaften halt. Und dann findet man die aber auf völlig verschiedenen, also in völlig verschiedenen Gegenden, tausende Kilometer voneinander entfernt oder auf anderen Kontinenten. Besprechen wir alles in der letzten Sendung und dokumentiert der Uwe Schneider auch sehr schön in seinem Buch Cartwrights Spuren ins Nichts.
Ja, weil sie teilweise ins Nichts gehen. Die gehen an einer Felswand hoch.
Genau, der hat da auch Fotos, wo die einfach wirklich, da fährst du über die Klippe. Also das ist eine Suizidstrecke vielleicht.
Aber das wäre auch spannend für Leute da draußen, die auch in diesem Gebiet forschen möchten oder jetzt das Interesse daran haben und sagen, hey, ich kann mit KI umgehen oder ich kann gut mit Kartenmaterial umgehen. Zeichnet das ein. Wir müssen, einer kommt mit der Idee, hey, ich zeichne das in der Karte rein. Wo sind die überall auf der Welt? Wo geht das hin? Gibt es Verbindungen etc. pp. Das hat bis jetzt noch niemand gemacht. Also wenn jemand das noch machen kann, unbedingt, kickt uns alle an. Wir müssen da miteinander arbeiten, damit wir
fragen. Definitiv, man muss die Ressourcen bündeln. Ja.
Genau. Wir waren extrem froh, hatten wir wieder unsere, in Anführungs- und Schlusszeichen, Dr. Helen wieder mit dabei, weil sie ist ja ausgebildete Geografin mit Schwerpunkt Geologie und auch sie sagte, nee, das wird nicht von Karren einfach so in den Fels getrieben. Das funktioniert so nicht. Also ja, wir waren froh, hatten wir sie wieder dabei und ja.
Ja, und die Spurbreite ist ja auch nicht immer identisch. Also gerade auf Malta gibt es ja relativ große
Unterschiede. Teilweise variiert sie dann auch, wo es dann ganz schräg wird. Ich meine, es können also Barren
wegen sein. Müssen das Wagen gewesen sein, die Spurbreite verändern.
Ja.
Römischer Wagen. Das
ja, Barren wegen wäre eine Möglichkeit.
Wenn man die in der Schweiz sieht,
jetzt
waren, es macht einfach keinen Sinn, dass das irgendwie Karren waren, die da von Pferden gezogen werden. Ja. Wirklich nicht. Das macht einfach keinen Sinn. Ja, mal ist 40 Zentimeter tief, mal ist 2 Zentimeter tief.
Ja, dann hören sie einfach auf,
oder? Ja, dann hören sie einfach auf.
Einfach und fertig, das Finish, ist, oder?
Das ist ja auch ähnlich wie ein Erdstein, oder? Da geht irgendwo rein und hört einfach auf. Ja. Ja, also, und du denkst ja, aber wieso? Ja?
Das Coole daran ist, uns gehen die Themen nicht aus, weil eben, es ist ja alles einfach spannend. Irgendwas stimmt hier nicht.
Gehörig. Ja. Die gehen uns nicht aus, nein. Nee. Und ich bin sicher, oder ich freue mich schon, muss ich ganz sagen, auf das nächste Mal.
Absolut.
Gleichfalls, ja. Also, und ich würde sagen, wir machen jetzt wirklich dann für heute einmal Schluss. Jetzt haben wir doch wieder bei 3 Stunden gelandet. Ja, es geht halt nicht anders. Mit euch kommt man nicht schneller,
schneller zu. Tarek, darf ich noch etwas sagen?
Bitte.
Da hat gerade ein anonym 8 geschrieben, wird auch Paul Helleier in dem Buch zitiert, wo er über die Galaktische Föderation erzählt.
Paul Hellier.
Ja, der Paul Hellier. Ja.
Nicht Hellier.
Ja, okay. Der ehemalige kanadische
Verteidigungsminister. Genau, ja.
Und es hat auch ein Zitat von ihm drin, aber nicht über die Galaktische Föderation. Ja.
Der hat ja unglaubliche Sachen gesagt, oder? Es ist echt... Ja genau, der hat wirklich auch über die Galaktische Föderation geredet. Das habe ich gar nicht gewusst, über das bin ich letztens nämlich gestolpert. Es ist völlig irre irgendwie. Ich glaube, da gibt es wirklich eine Aufnahme. Also das könntest du sogar gut sourcen. Genau.
Ja, das ist ein spannender Charakter.
Das war ein sehr spannender.
Den in die Sendung holen, Tarek.
Ja, der ist tot.
Ja, den müssen wir jetzt, sonst den könnten wir channeln.
Oder so.
Könnte Bernhard vielleicht channeln. Ja. Ja, vielen Dank. Das Buch... 365 UFO-Zitate, wir sind jetzt nicht allzu viel dazugekommen, da welche vorzulesen. Vor allem, weil Simon, du hast dich nicht auf eine irgendwie versteifen wollen, aber verstehe ich eh, es sind einfach sehr, sehr viele, sehr interessante Dinge da drinnen. Mhm. Ist verlinkt. Gibt es auf Amazon.
Gibt es in allen Buchhandlungen.
Oder in allen Buchhandlungen, genau. Ihr forscht natürlich weiter. Vielen Dank, dass ihr euch heute da die Zeit genommen habt und da wieder ein bisschen durch eure wirklich absonderlichen Ergebnisse zu führen, die ihr da teilweise zusammenträgt. Und ja, wie gesagt, Hangar 18B, ein Kanal, auf dem man einige Zeit verbringen kann.
Ja, mittlerweile.
Ja. Ja,
und Tarek, also wenn du mal Zeit hast, wir laden dich sehr gerne ein in die Schweiz.
Absolut, ja.
Dann zeigen wir dir mal die Kuriositäten in der Erdstelle in der Schweiz. Und, ja.
Sehr gern, sehr gern. Vielleicht ergibt sich das einmal. Oder wenn ihr mal nach Österreich kommt, um Erdstelle in der Steiermark zu erforschen, gibt es ja auch sehr viele.
Da also können wir nochmal sprechen, 25.
Ja.
Aber da schreiben wir dich an.
Ja, super. Ja, also ich würde euch gerne mal treffen. Oh ja.
Ja, wir dich auch.
Würde mir sehr, Sehr, sehr. Würde mir Freude machen. Vielleicht schaffen wir das demnächst einmal.
Ja, ja.
Vielleicht hole ich mir alle da ins Studio, aber ja, also vier Mikros, das schaffe ich nicht einmal. Also.
Ja, die können wir mitbringen.
Nein, die Mikros habe ich schon, aber mir geht dann der Platz und die Mischpultkanäle gehen wir dann immer raus. Ja, okay. Noch einmal, vier Mikros wird sich gar ausgehen. Egal. Vielen Dank für eure Arbeit, fürs Dasein heute.
Vielen Dank dir. Ja, fürs Dasein. Ja. Und, ja.
Genau.
Ja.
Und ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal.
Auf jeden Fall.
Ja, gute Besserung.
Ja. Ja. Vielen Dank.
Ja, genau.
Gute Besserung. Dankeschön an alle Zuschauer da draußen. Ja. Ohne euch geht's nicht.
Ja.
Vielen Dank, seid ihr mit dabei.
Ja, genau. Und am Anfang haben wir wieder mal gesehen, es ist eine Live-Sendung, es kann alles passieren.
Genau.
Es kann irgendein völlig blöder technischer Defekt dazu führen, dass ich zumindest kurzzeitig niemanden mehr über Skype anrufen kann. Ja. Keine Ahnung, was das war. Okay, schönen Abend und bis bald.
Ihr auch.
Danke.
Tschüss, Tarek.
Ciao.
Crop FM. Radio aus der Vorstadt der Wirklichkeit.
Ja, life is life. Alles ist möglich. Die nächste Sendung, natürlich auch wieder live. Ich hoffe, dann bin ich wieder völlig fit. Und kann beide Hände vielleicht, naja, gut, es dauert ein bisschen. Mühsam, langwierig. Ja, also die nächste Sendung findet am Freitag, den 13. Dezember 2024 statt. Und mein Gast ist, wie eh schon kurz angeteasert, Hannes Schmidt ein weiteres Mal. Und er veröffentlicht ja auch gerade einige O-Töne von Burkhard Heim. Da gibt es zum Beispiel jetzt gerade einen aktuell in den News, auf den ich ja am Anfang verwiesen habe, auch über eine Stunde. Iloban von Ludwiger und Burkhard Heim reden über Transzendenz und die Massenformel, glaube ich. Also, was kann man sich Besseres vorstellen? Ist zwar ein bisschen schwierig, dem Gespräch zu folgen, aber ist dann auch kommentiert von Hannes, also durchaus auch empfehlenswert. Und da gibt es noch viele weitere Quotes, Lost Tapes, The Lost Tapes of Burkhard Heim, und um das wird es in der nächsten Sendung gehen, und dann werden wir uns natürlich über seine Arbeit und über ja die Andockstellen zu aktuellen Themen, Phänomenen und Entwicklungen besprechen, ganz klar. Ja, wie gesagt, zu hören am 13. Dezember 2024. Mir bleibt nur mehr, mich zurückzuziehen, Beinwellsalbe einzuschmieren und bei Essenzen von der Nicola vielleicht. Und ja, freue mich schon, Freitag, den 13. Dezember 2024 hören wir uns wieder. Bis dorthin, danke fürs Zuhören und macht es gut. We'll be right back.
stand still. Little did we ever know the game is on, the curtain's gonna fall.